Boom, wir sind on air und ich sag herzlich willkommen zurück, meine Freunde, hier bei The Chainless Life, deinem Nummer 1 Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Mischa und wenn du zum ersten Mal einschaltest, dann bist du hier genau richtig, denn hier tauchst du jede Woche in Gespräche ein, die dich nicht nur unterhalten, sondern auch zu einer Entscheidung bewegen, die alles verändern könnte. Und der heutige Gast beweist das mal wieder mit einer unglaublich authentischen und echten Story aus dem Leben. Das heißt, keine Theorien, sondern praxisbezogene Erlebnisse. Und zwar sprechen wir heute mit Chris Sundance von der Sundance Family. Jetzt direkt mal zum Kontext. Wie viele Menschen kennst du, die eigentlich gerne reisen gehen würden, die eigentlich gerne ihr Leben in ihre eigenen Hände nehmen möchten, aber dann mit der Ausrede kommen, ja, weißt du, Job, Familie oder, was ich auch bis zu diesem Gespräch immer mal wieder so durchgelassen habe, du weißt doch, Mischa, Kinder. Und Chris Sundance lebt das Leben, was so viele junge Menschen bereits als unmöglich bezeichnen, nicht einfach mal so alleine, sondern mit seiner ganzen Familie. Und wenn ich Familie sage, dann sage ich Ehefrau und 6 Kindern. Ja, du hast richtig gehört. Mit 6 Kindern lebt Chris aktuell in Costa Rica und ist in der Vergangenheit schon um die ganze Welt gekommen und hat Sachen erlebt, von denen die meisten Menschen hier nur träumen. Und deswegen bin ich super pumped, dir heute dieses Gespräch zu präsentieren, weil wir eben hier nicht einfach so um den heißen Brei reden und ein bisschen über Mindset und Theorie sprechen, sondern Chris hier wirklich aus seinem Leben die praxisbezogenen Beispiele bringt. Und zwar zu allen Themen, das heißt zum Thema Geld, zum Thema Familienplanung, auch das ganze Thema, wie bestimme ich eigentlich mit so einer großen Familie, wo es hingeht, wie wir was machen, wie sieht das Ganze auch aus mit Schule, mit Self-Learning und für mich persönlich ganz wichtig auch die Frage, wie schaffe ich es eigentlich als Mann mit einer Familie und so viel Verantwortung trotzdem auch noch für mich ein freies, selbstbestimmtes Leben zu leben? Denn, wie du vielleicht weißt oder selbst merkst, wollen wir ja auch manchmal ein bisschen Abstand, ein bisschen Raum kreieren für uns. Und die Antwort, die hat mich am allermeisten geflasht bei Chris. Und da habe ich auch wirklich gemerkt, er ist sehr real und nimmt kein Blatt vor den Mund und sagt wirklich einfach so, wie es ist. Das heißt, ein absoluter Wake-up-Call für alle Familienväter und auch die, die es werden möchten. Und deswegen sage ich jetzt viel Spaß und gute Learnings und Unterhaltung mit Chris Sundance. Alright, also das Erste, was ich direkt mal von Anfang an wissen möchte und wissen muss, ist, wie ich dich jetzt ansprechen soll. Ich habe Chris gefunden und ich habe K gefunden.
Ja, ich bin der Chris. Ich habe mich lange K genannt, aber back to the roots bin der Chris. Nennst du mich Chris, so heiße ich.
Was steckt hinter K oder steckte hinter K, wenn ich fragen darf?
Da muss ich jetzt, müsste ich eigentlich ein bisschen ausholen, ich will aber nicht zu lange ausholen. Wir kommen aus einer ganz anderen Richtung. Wir waren früher, war ich Punkrock-Sänger von einer Punkrock-Band, wir waren immer auf Festivals und haben halt irgendwie Party gemacht, wie man halt das macht in seinen 20ern und als Teenager. Und wir sind dann auf Weltreise gegangen, mehrfach, und dann sind wir von einer Weltreise, da waren wir immer noch sehr jung, sind schwanger, zurück nach Deutschland gekommen. Und meine ganzen Bandkollegen und Punkrock-Kollegen haben dann immer gewartet darauf, dass ich wieder zurückkomme, mit ihnen abhängen und saufen. Und für mich war das halt klar, hey, ich höre auf damit. Ich will nicht mehr keine Drogen nehmen, ich will nicht mehr trinken, ich will nicht mehr kiffen. Ich will gerne mich auf die neue Rolle als Papa, auf diese einlassen. Und mir wurde das nicht abgenommen. Die haben immer alle gedacht, ich bin irgendwie ein bisschen verrückt geworden. Und das war so ein Grund. Der andere war, dass wir dann halt auch online gestartet sind und im Zuge dessen gerne diesen alten Punkrock-Namen hinter mir lassen wollte. Zu dem Zeitpunkt, da waren wir dann auch auf so einem Rohkost-Trip. Wir haben so vegane Rohkost gemacht, sehr, weiß ich nicht, uns einfach komplett befreit. Es war wie so eine Befreiung. Habe ich den jetzt 10 Jahre benutzt, den Namen, und einfach nur so von meinem Bauchgefühl habe ich das Gefühl gehabt, hey, jetzt ist gut, zurück zu den Wurzeln, weil ich bin halt nicht der K, sondern ich bin der Chris. Das ist der Name, den ich bekommen habe, und es fühlt sich stimmig an, jetzt wieder so full circle zurückzugehen. Mehr kann ich dazu nicht sagen, das ist einfach echt ein alles eine Gefühlsentscheidung gewesen, sowohl den Namen zu wechseln, wie auch jetzt wieder den alten Namen anzunehmen.
Mhm. Das heißt, Chris war der alte Punkrock-Name und dann hattest du gesagt, hey, den will ich nicht mehr haben, und dann kam einfach aus dem Nichts K, also das hast du gechannelt, oder wie?
Ja, so war das. So war das, ja. Das kam aus dem nächsten Jahr. War da offen dafür und habe das ja sowas wie gechannelt.
Was du jetzt auch gesagt hast, so ganz selbstverständlich, du hast gesagt, ja, und das war dann natürlich klar, dass ich mich danach auf meine Familie und auf das Neue fokussieren wollte und nicht mehr saufen und kiffen. Warum war das so klar für dich? Also war das eine bewusste Entscheidung schon vorher? Oder welche vielleicht auch so Gedanken gab es damals in deinem Kopf? So, gab es überhaupt eine andere Option oder war es für dich 100%?
Für mich war das 100%. Also man muss da verstehen, ich kann mir das selber schon gar nicht mehr vorstellen, weil es ist ja 20 Jahre her fast, aber es war halt so, dass wir richtig extrem am Party machen waren. Wir haben ja jedes Wochenende und manchmal dann auch noch einen Tag unter der Woche oder sowas. Und das war schön und gut und riesig Fun als Teenager, aber es ging dann halt auch in die 20er rein. Und irgendwann hatte ich dann irgendwie das Gefühl, dass dann so dieses Excitement, das man so als Jugendlicher hat, nicht mehr so ganz hoch war, sondern dass es eher so ein bisschen dull auf Englisch, also so ein bisschen langweiliger wurde. Aber ich habe es trotzdem weitergemacht und habe mich da nicht mehr wohl mitgefühlt. Und in diesem Moment ungefähr kam dann die Schwangerschaft daher. Also ich hatte dann irgendwie einfach auch so einen guten Grund, weil ich habe das voll ausgelebt. Ich habe da nichts liegen lassen. Ich habe keine Flasche stehen lassen sozusagen. Und es war einfach Zeit dann, das loszulassen. Und die andere Überlegung war, also das eine war ja für mich, dass ich dachte, ich will das für mich nicht weitermachen, mich zu meinen Körper zu missbrauchen. Das andere war aber, die Überlegung war, dass ich mir unter keinen Umständen vorstellen konnte, ein Vater zu werden, der mit der Bierflasche in der Hand irgendwie am Tisch sitzt und der Kippe oder so und dann den Kindern sagt, ja, hey, lass mal rauchen und trinken bleiben, weil das ist ja so ungesund. Warum machst du das, Papi? Also verstehst du, sondern mir war schon immer klar, hey, ich werde nicht so ein Papa werden, der dann irgendwie auch besoffen nach Hause kommt oder den Kindern zeigt, dass Alkohol und Drogen irgendwas ist, was man halt so konsumiert und was normal ist. Das war mir wichtig, sondern dass wir clean sind, dass wir straight sind, dass wir uns gesund ernähren und keine Drogen nehmen. Das ist das Normale. Und das wollte ich nicht nur viele Eltern labern, da viel drüber rum. Laber, sagt Nein zu Drogen, während sie sich die Bierflasche reinhauen oder so. Das hat mich so angekotzt und angenervt als Jugendlicher, diese Doppelmoral. Und da war es mir voll wichtig, dass ich da irgendwie to walk my talk somehow. And I never looked back. That was 20 years ago.
Ja, ist lustig, wenn du Englisch sprichst, dann weißt du, wie ich dich das erste Mal gefunden habe? Das muss wahrscheinlich so vor 6 Jahren oder so gewesen sein. Da habe ich Costa Rica gegoogelt, auf YouTube so ein bisschen Videos gesucht und da kam so ein Video von dir, wo du da so am Strand in Costa Rica rumläufst und glaube ich so von 7 Gründen erzählst, warum Costa Rica der geilste Ort ist. Und da hast du mich echt so geclosed. Da habe ich echt gesagt so, wow, hey, Costa Rica, da freue ich mich jetzt richtig drauf.
Schön, freut mich.
Das war auch mein erster Ort, wo ich nach Kolumbien, wo ich hingeflogen bin, als ich mich aus der Schweiz abgemeldet habe.
Aus der Schweiz, ja.
Aus der Schweiz, ja. Ja. Ein Grund, warum ich dich unbedingt hier haben wollte, auf dem Podcast, ist, weil ich jetzt auch schon seit mehreren Jahren mit jungen Männern arbeite im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, der Bewusstseinsentfaltung und vor allem Männer in meinem Alter und ein bisschen älter, die zum Teil auch schon Familie haben, kommen immer wieder mit diesem Vorwand und sagen, ja, aber Misha, das Chain is Life, das du lebst, das du auch vorlebst, die Freiheit, die du verkörperst, das geht ja auch nur, weil du noch keine Kinder hast. Und sobald ich dann Kinder habe, muss ich mich ja dann entscheiden. Und da wollte ich einfach von dir mal so ein bisschen, ja, mit dir mal so ein bisschen reingehen und gucken, was können wir da rausfinden. Als jemand, der schon jetzt das schon nicht gerade seit gestern macht und aktuell auch gerade in Costa Rica sitzt.
Und vor allem der Punkt, glaube ich, warum du eigentlich mich hinterlässt, weil ich habe 6 Kinder. Wir haben 6 Kinder. Und wir haben nicht nur 6 Kinder, ich habe mehrere Unternehmen, die ich leite. Ich mache die Bauleitung. Wir haben dieses Riesenhaus hier, wo ich gerade sitze in Costa Rica. Ja, das haben wir gebaut. Wow. Also mit einer kleinen Crew. Aber ich habe die Bauleitung gemacht. Wir haben eine Stiftung, wo wir uns um Straßentiere kümmern, die wir retten. Ich habe tausende Kunden. Also all das mache ich. Und ich kenne das natürlich genauso gut wie du. Mir trauen es nicht ganz so sehr, das ins Gesicht zu schleudern wie dir. Weil dir kann man immer sagen, ja, du bist ja noch ein junger Mann. Krieg du mal Kinder, stoß dir mal die Hörner ab, dann wirst du schon noch normal werden wieder. Das kriegst du wahrscheinlich ziemlich oft zu hören.
Immer wieder.
Oder immer wieder mal zu hören. Und der Zug ist bei uns abgefahren. Das kann mir keiner sagen. Das haben die bei uns Anfang der 20er auch mal geglaubt, vor 20 Jahren, ich bin ja schon als Teenager am Reisen gewesen. Die haben immer gedacht, genau die Sprüche habe ich auch gehört. Ich weiß auch nicht, was die Leute da immer so sich so kompliziert machen. Ich weiß gar nicht, wie ich da irgendwie so tiefgründige Wahrheiten schürfen soll. Für uns war klar, dass wir in Deutschland vor allem mit Kindern, alleine kannst du dich schön durchduseln, so, ja. Aber wenn die Kinder, die müssen ins System, die müssen in die Schule, die werden geimpft jetzt und sowas alles, ja. Und für uns war klar, und das war uns schon vor 20 Jahren klar, dass wir innerhalb dieses Systems, unter dem wir sehr gelitten haben, beide als Schüler, die Kathi und ich, mir hat das nicht gut getan. Ich bin der Rebell geworden, deswegen bin ich Punkrocker geworden, weil ich die Schule so scheiße fand und mich da nie gesehen oder verstanden gefühlt habe, sondern immer nur dachte, hey, what the fuck is going on here? Ja? Und für uns war klar, hey, wir machen das anders. Unsere Kinder sollen nicht so aufwachsen, wie wir das getan haben, sondern chainless. Ja? Freedom, frei. Und dann haben wir das einfach gemacht. Für mich war dann irgendwie diese ganzen Ausreden, die dann immer kommen, oh, die Sicherheit ist doch gefährlich und all das hat nie aufgewogen, die Gefahr oder die Angst oder das Unwohlsein, das wir hatten, wenn wir uns vorgestellt haben, innerhalb des Systems einen normalen Job zu machen. Als Eltern geht es so leicht. Viele, die, ich weiß nicht, wie viel deine Zuhörerschaft, die Demografie ist, aber wenn du Kinder hast, geht es so leicht, dass du reinrutscht. Wie gesagt, als Single-Mann oder ohne Kinder ist es so leichter, dein alternatives Leben weiter zu behalten. Bekomm mal Kinder. Sobald du Kinder bekommst, dein ganzes Umfeld, Mama, Papa, aber alle um dich rum, haben Bilder. Alle haben Bilder im Kopf, was bedeutet es, Vater zu sein? Was bedeutet es, Mutter zu sein? Und diese Bilder sind sehr, sehr rigide. Die sind sehr fest, weil alle sich da intensiv, alle haben eine Kindheit gehabt, alle hatten Mama und Papa, alle wissen genau, was sie nicht mehr wollen. Alle wissen genau aufgrund dessen, was sie wollen. Alle sind Erziehungsexperten. Ja, die meisten ohne Kinder zu haben. Ich weiß auch nicht, da haben wir einfach immer schon den Vorteil auch gehabt, dass wir schon, bevor wir Kinder hatten, am Reisen waren. Die Kathi und ich, wir haben uns in Neuseeland kennengelernt, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Ich bin alleine als junger Mann nach Neuseeland geflogen, also mit meinem besten Kumpel seiner Zeit. Die Kathi war ganz alleine und wir haben uns, da war sie 18, 19, ich war 21, wir waren ganz jung, haben uns in Neuseeland kennengelernt. Und dann waren wir alleine nochmal auf Weltreise in Thailand und dann in Südamerika. Und dann ist die Familie entstanden. Also wahrscheinlich hat die Entstehungsgeschichte unserer Familie uns auch das begünstigt sozusagen, dass wir gar nie wirklich innerhalb des Systems irgendwie was aufgebaut hätten. So, sondern wir waren immer schon außerhalb. Außer der Zeit in England. Wir sind dann nach England gegangen wegen dem Homeschooling. Das war unser erster. So, vielleicht auch kurz mit einem Satz noch. Wir sind ja aus Deutschland erstmal nach England ausgewandert. Weil in England, das war unser erster Grund, war ja eigentlich das Schulsystem. Der Benny, unser Größter, der wird jetzt 20, der hat die Einschulungsbenachrichtigung bekommen und da war klar, hey, jetzt müssen wir gehen, weil jetzt ist so end of the rope sozusagen. Und dann haben wir gesagt, wir hatten noch kein Geld zu der Zeit, das war bevor es Internet gab, ja. Und dann haben wir nochmal einen Kredit aufgenommen, wir waren eh schon verschuldet und sind dann nach England gegangen, um da in Frieden das Homeschooling oder das Unschooling, das Freilernen mit dem Benny machen zu können. Und von da aus sind wir dann eigentlich erst wirklich übersee ausgewandert nach Costa Rica. Alles quasi so ein bisschen in Stufen verlaufen und nicht so der eine Befreiungsschlag, sondern immer wieder kleine sozusagen.
Ja, du hast einen sehr guten Punkt angesprochen, nämlich, dass du ja schon so ein bisschen outside the system warst und dieses Leben schon so kennengelernt hast, was schon Blut geleckt. Aber trotzdem gibt es viele, die ich kenne, die auch unterwegs waren und dann gemerkt haben, als das Kind da war, big challenge. Also was war der Unterschied? Also warst du einfach mutiger oder hattest du auch in deiner Kindheit schon so ein Leben gelebt? Also hast du irgendwie so einen Kontrast gehabt? Weil jetzt mittlerweile kann man ja sagen, hey, jetzt gibt's hier den Chris, jetzt gibt's hier den Misha, der davon spricht, Jane is Life, hier Sundance Family. Aber als du das alles angefangen hast, vor 20 Jahren, war das ja noch nicht so populär und die Meinungen wahrscheinlich noch um einiges rigider als jetzt. Deswegen, was hat dich damals dazu gebracht?
Die Fragen kriege ich so offen. Ich weiß immer nicht so richtig, was ich damit anfangen soll, weil ich verstehe, dass das so besonders wirkt für, nicht mal für dich, aber du bist ja auch so stellvertretend für Leute, die gerade sich so aufmachen, jetzt so in die Freiheit zu gehen, ja. Und für die ist das so außergewöhnlich. Und ich weiß immer gar nicht so genau, was ich darauf sagen soll. Wir hatten da Bock drauf. Oder vielleicht ist es zu wenig gesagt. Ich kann nur noch mal das sagen, was wir vorher gesagt haben. Für uns war klar, wir können nicht innerhalb des Systems einfach wie alle mitschwimmen und irgendwie die Blümchentapete aussuchen und dann die Mortgage, was heißt Mortgage auf Deutsch, den Bausparvertrag abschließen und samstags die Mülleimer ausspülen. So, weißt du, so läuft das bei uns in Süddeutschland. Und das war war mir schon immer gleich auf gar keinen Fall. Und da spielt es auch keine Rolle, ob ich jetzt Kinder habe oder nicht. Und wir hatten auch zum Beispiel die Karte nicht, daran erinnere ich mich zum Beispiel, bevor wir hatten das auch nicht geplant, wir waren junge Punkrocker mit 19, 20 Jahren, die dann ein Kind bekommen haben. Es war nicht so, dass wir gesagt haben, oh geil, wir werden jetzt eine Familie. In dem Augenblick, als wir wussten, dass sie schwanger ist, ab da haben wir gesagt, das machen. Wir haben davor schon gesagt, wir machen das, aber wir haben es nicht drauf angelegt. Ja, aber ich erinnere mich schon, bevor wir Kinder hatten, dass wir immer gesagt haben, hey, wir wollen dieses Leben, dieses freie, chainless Weltreiseleben, Kulturen kennenlernen, das müssen und wollen wir unter allen Umständen unseren Kindern auch zeigen, weil uns das so geprägt hat oder uns das so viel gegeben hat und uns das so viel Befreiung gegeben hat. Das ist für mich, Reisen steht in gewisser Weise immer für diese Befreiung, für das Hinterfragen des Status quo, für das Hinterfragen der deutschen oder der schweizerischen Wege, die als die universellen Wege dargestellt werden, die alternativlos sind. Und sobald, das weißt du selber, sobald du mal irgendwo nach Indien gehst oder mal in eine wirklich andere Kultur gehst oder nach Kolumbien, dann siehst du auf einmal, sag mal, das geht auch ganz anders. Und diese Erfahrung, die wollten wir unseren Kindern unbedingt zukommen lassen, um sie wirklich so als wir sehen uns als Weltenbürger. Ich habe zwar die deutsche Sprache, I'm more fluent or I'm also fluent in English, I think in English, und ich sehe mich nicht als Deutscher so sehr. Ich habe meine deutsche Heritage, meine Familie ist da und so, Upbringing. Aber wir sind eigentlich Weltenbürger, so verstehen wir uns. Wir sitzen in Costa Rica, wo wir, wie gesagt, gerade sind hier, schön irgendwie am Meer und sind staatenlose Weltenbürger. Und so irgendwie, und ja, ich weiß nicht, was ich da sagen soll. War einfach richtig für uns.
Ja, es ist schwer, das zu reverse-engineeren, wenn man erstmal da ist und das alles so selbstverständlich war. Und das, was du gesagt hast mit diesem Konzept von ich bin Deutscher, das ist ja auch eine Geschichte, die sich dann eben bewahrheitet. Also ich glaube, dass solange du die Identität eines deutschen Staatsbürgers hast und du dir selbst sagst, ich bin Deutscher, desto schwerer wird es für dich wahrscheinlich auch überhaupt rauszuzoomen. Oder genauso wie du hast jetzt gesagt, wir sind noch Beings, also du hast dich noch als Mensch bezeichnet, aber auch Mensch ist eine Geschichte am Ende des Tages. Leben ist eine Geschichte. Oder das ist am Ende des Tages, wenn man richtig rauszoomt, wo sind die Grenzen? Aber was ich sagen kann, ist, dass eine Geschichte immer der Grund ist, warum die Menschen diesen Schritt nicht machen. Und du hast es vorhin auch schon angesprochen, nämlich die Geschichte Geld. Das ist die most rigid story, in my opinion. Also dort geht es wirklich tief rein. Und du hast jetzt gesagt, wir waren damals verschuldet. Auch wieder sehr selbstverständlich.
Ja. Mit Kindern verschuldet. Und haben dann nochmal einen Kredit obendrauf.
Aber niemand will sich verschulden.
Ja, ich weiß. Ja, sollen sie. Dann sollen sie halt weiter im Gefängnis hocken. Wenn das halt der einzige Weg raus ist. Wir waren an dem Punkt. Und von dem her kann ich nicht nur sagen, ah, das war eine gute Idee, sondern es war alternativlos. Ja? Und vielleicht kann ich einen Punkt noch dazu sagen, wo wir die Zuhörer auch ein bisschen abholen können. Wenn du dich entscheidest, jetzt als Zuhörer gerade auch in Chainless Life zu leben, in die Freiheit zu gehen, dann wirst du erleben, dass du in deinem Umfeld nicht nur Unterstützung erfährst, um es mal gelinde zu sagen. Ja? Manch einer, wenn du Glück hast, lacht der nur. Ein anderer wird versuchen, wirklich aktiv gegen dich zu arbeiten. Seines Eltern, Großeltern sowieso, die haben immer Angst um ihre Enkelchen. Die kennen das auch nicht, Weltreise. Onkel, Tanten, Nachbarn, Leute, die dir wichtig sind. Und das haben wir natürlich auch massiv erfahren. Man muss überlegen, meine Mami ist eine Lehrerin. Eine verstaatlichte, ich sag verbeamtete Lehrerin in Deutschland. Und wir sind Unschooler. Ich habe quasi ihr ganzes Lebenskonzept ist damit in Frage gestellt, mit unserer Verweigerung, die Kinder in das System zu geben. So, ja. Und dann haben wir diese Rohkost gemacht. Vegane Rohkost ist auch eine sehr spezielle Ernährungsform irgendwie, weil unser Sohn so krank. Wir waren vegane Rohköstler, Homeschoolende, Anfang der Nullerjahre. So, ja. Und mit einem Online-Business. Wir haben dann ein Online-Business, wo kein Mensch. Und da kannst du dir vorstellen, was unsere Eltern.
Ex-Punk.
Ja, genau. Punkrock-Sänger und sowas alles. Und dann sind wir ohne Geld nach Costa Rica ausgewandert. Wir hatten kein Geld für Rückflugtickets. Wir sind auf One-Way-Tickets geflogen. Ja. Weil wir uns keine Rückflugstickets leisten konnten. Mit Kindern. Hochverschuldet. Wie machen wir das? Zwei Punkte, die mir einfallen. Das eine war, dass für mich die Alternative unerträglich wäre. Also, die konnte ich nicht mehr considern. Es war für mich, da zu bleiben, war für mich, egal was es kostet, egal wie viel Geld, no matter what, we gonna leave this place. Und das war so bedingungslos. Und diese Haltung brauchst, wenn du Kinder hast und dich befreien willst, weil sonst, wie gesagt, ist so viel Kaugummi um dich rum im System, das dich festkleben will. Also das eine war so dieses bedingungslose, wir gehen dafür, egal was kostet, egal was alle sagen. Und dann kommst du auch an den Punkt, wo es dir dann egal ist, weil das eine ist Geld, das stimmt. Es wird immer sagen, ich habe kein Geld. Wir hatten auch kein Geld. Es ist kein Geld, sondern die Entscheidung kommt immer zuerst und das Geld danach. Wenn du immer nur Entscheidungen triffst aufgrund der Sachen, die möglich sind im Augen, anscheinend möglich sind im Augenblick, dann wirst du dich im Kreis drehen ein Leben lang und ein sehr unerfülltes Leben führen und weit unter deinem Potenzial und Möglichkeiten zurückbleiben. Also man darf, und das ist vielleicht irgendwie ein Hauptmindset von uns, wir halten uns nie auf mit dem, was auf unserem Konto ist, was ich an Fähigkeiten habe, was ich an Sprachen spreche, was ich an Wissen habe, wie ich aussehe. Das spielt für mich absolut keinerlei eine Rolle. Ja? Sondern alles, worauf wir unser Leben ausmachen, worauf haben wir Lust, was fühlt sich gut an. Und da gehen wir immerhin mit unserem Fokus, mit unseren kleinen Aktionchen. Manchmal kann man noch gar nicht, das geht doch gar nicht. Dann machen wir halt irgendwas Kleines, was in die Richtung geht. Und wenn du dieses Politik über Jahre machst, zu träumen ohne Beschränkungen, ohne Grenzen und kleine Schrittchen, immer wieder winzige Schrittchen, einfach mal so in die richtige Richtung gehst, mach das mal ein paar Jahre lang und dann gucken, was bei rauskommt. Also diese Politik sind wir gefahren. So zum einen, es war alternativlos und dann haben wir eben, war das Geld spielt keine Rolle und auch das, unsere Eltern, die hatten so Angst, ich kann es auch verstehen, die hatten so Schiss und haben sich aufgeregt, wollten uns das Jugendamt, Teile der Familie, uns die Kinder wegnehmen und es war so richtig übel so, ja. Und aber trotzdem, wir haben es trotzdem gemacht. Und jetzt, vielleicht das zum Abschluss noch, pass auf, zum Abschluss noch. Jetzt als jemand, der das jetzt jahrzehntelang durchgezogen hat. Meine Erfahrung, und ich arbeite ja auch als Coach und Mentor, hauptsächlich für Familien und für Eltern und sowas. Und meine Erfahrung ist, jetzt aus meinem Leben, aber auch, wir haben ja tausende Klienten und tausende Familien betreut, ist, wenn du deiner Vision treu bleibst und diese Vision ist, was aus deinem Herzen kommt und was jetzt nicht nur Ego ist, sondern wo du, wenn du wirklich aus dem Herzen einer Vision folgst, dann ist die immer auch zum Wohle der Gemeinschaft und zum größeren Ganzen unterstützend. So. Und wenn du da treu bleibst, dem, was du als richtig erfühlst und ertastest, dann wirst du über früher oder später Unterstützung erfahren. Nicht am Anfang, weil keiner will, dass du dich veränderst. Alle wollen, dass du gleich bleibst. Alle wollen, dass du berechenbar bleibst, dass du in deiner Box drin bleibst, in den dich die Leute reingepackt haben. Wenn du da ausbrichst raus, wird es erstmal Widerstand geben. Stell dich drauf ein, rechne damit und mach trotzdem dein Ding. Aber wenn du treu dir bleibst, dann werden irgendwann die Leute umschwenken. Und die es nicht wollen, was ist das? Dann sind es auch keine Freunde. Und auch in der Familie, und ich habe das auch in der Familie mit meiner Mama erlebt, ich habe mit der wirklich jahrelang fast nicht gesprochen, weil für die das unerträglich war, was wir da gemacht haben. Und das tat mir auch so leid irgendwie und so, aber es war für mich nicht ein Grund, ins Unglück nach Deutschland zurückzugehen, nur meiner Mutter zu gefallen. Das ist keine Option. Wir können nicht unser Leben aufbauen auf den anscheinenden Träumen unserer Eltern, sondern wir sind nicht unseren Eltern verpflichtet, wir sind unseren Kindern verpflichtet. Oder wenn überhaupt uns selber, unsere eigenen Visionen, was will ich im Leben, was macht mich glücklich, nicht was meine Mama glücklich macht. Und wenn ich mir treu bleibe und mein Leben so aufbaue, dass es mir und vor allem meinen Kindern gut geht und wir glücklich sind und alle gesund sind, dann werden das irgendwann die Eltern und Großeltern auch sehen. Und jetzt, um das abzuschließen, die Story, unsere Mama, Papa sind größte Fans. Jetzt sagen die sowas, und das habe ich auch schon, vielleicht kennst du das auch, sagen die sowas wie, hey, das mit dem Homeschooling, das habe ich von Anfang an gewusst, das ist der Bringer. Das ist einfach viel besser. Sag meine Mama jetzt als Beamtin, ja, weil die sieht, wie gut unsere Kinder, die sind ja fertig jetzt mit Schule, ja. Das mit dem Homeschooling, das ist schon immer nicht gut. Und das mit dem Online-Business, als ihr 2008 angefangen habt, Online-Coaching anzubieten, ich dachte von Anfang an, hey, da, you're up to something. Ja, solche, und das kann ich auf vielen Ebenen, auch Nachbarn und Leute, die nie was mit uns zu tun hatten, jetzt sind alles Unterstützer, First-Time-Supporters. Und da darf man dann aber auch drüber stehen, so irgendwie, weil das da dürfen die dann ja so sehen. Aber nur als Unterstützung für die Zuhörer gerade. Leute, sei dir treu, wisse, was du willst, dann folge dem. Und wenn du da einfach nur da dran bleibst und das, wie gesagt, aus einem guten Herzensgrund kommt, dann wirst du auf lange Sicht immer damit Unterstützung erhalten und Bestätigung erhalten und die Leute hören auf, gegen dich zu arbeiten.
Es fühlt sich ja auch für uns nur so an, dass sie gegen uns arbeiten. In Wirklichkeit geht es den Leuten nicht um uns, es geht ihnen eigentlich um sich selbst. Also deine Mutter damals, die hat halt einfach dieses unangenehme Gefühl, oh nein, was macht der da? Und erst wenn sie dann merkt irgendwann, hey, dem Chris, dem geht's ja richtig gut, der lebt sein Leben, dann irgendwann merkt sie dann, ah, okay, ich kann diese neuen Informationen an mich heranlassen und dann wächst dieses Wissen in ihr auch heran und plötzlich merkt sie, hey, es ist ja auch mein Wissen, ich weiß es ja jetzt auch besser. Und dann kommen sie eben und sagen dann, ja, ich wusste schon immer, du machst deinen Weg und ich bin so stolz auf dich. Und das ist eigentlich schön. Also es ist ein sehr schöner Prozess.
So ist es. So, eigentlich ist es schön. Und da darf man dann quasi als Visionär, der sich sein Leben chainless erträumt, so ein bisschen eine Weitsicht haben, die unsere Eltern nicht haben, die sie gar nicht haben können. Und wie gesagt, wenn man wieder über Eltern spricht mit Kindern, dann geht es ja nicht nur um mich, sondern meine Eltern sehen ja, dass ihre Enkel, dass denen so gut geht. Ja, also das ist dann quasi doppelt gemoppelt, sehen die, dass das das Richtige ist, was wir tun. Dass wir nicht uns entschieden haben, jetzt ein Leben als Drogenabhängige unter der Brücke mit unseren Kindern zu verbringen, da hätten sie ja ein Recht, Angst zu haben, sondern dass wir ein schönes Leben in Costa Rica in einem schönen großen Haus haben, tausende Menschen helfen, Geld im Überfluss haben und weißt du, alle unsere Träume erfüllen können. Da ist auch schwer gegen zu stänkern, finde ich.
Ja. Du hast auch noch einen anderen Punkt kurz angerissen, den ich auch nochmal unterstreichen will, und zwar dieses Schritt für Schritt. Ich habe da letztens gerade ein YouTube-Video dazu gemacht, weil das ist wirklich etwas, was ich immer wieder sehe, warum Menschen nicht anfangen. Es ist, weil sie zu einem Ziel, das sie sich vorstellen, gibt es ja immer 100 Schritte, mindestens so. Und die meisten Menschen fokussieren sich auf Schritt 2 bis 100 und darauf wissen sie die Antwort nicht mal. Und deswegen fangen sie gar nicht an.
Mit dem ersten Schritt, der direkt klar vor ihnen liegt, kann man nicht anfangen, weil man nicht weiß, was der 95. Schritt
genau,
ist.
So ist es. Genau, also so ist, Ding es. Ist es. Und wenn du das einmal sacken lässt und verstehst, dass du einen irrationalen, limitierenden Glaubenssatz in dir hast, der dir sagt, du musst etwas wissen, bevor du startest, was du noch gar nicht wissen kannst, dann weißt du auch, warum du nie anfängst. So. Und das ist dieses Schritt-für-Schritt-Prinzip, das ist genau richtig, so wie du sagst.
Das ist in Deutschland besonders schwierig. Du bist ja auch international. Ich habe das Gefühl, Dachstaaten, Deutschland, Österreich, Schweiz, ist halt diese Fehlerkultur so ausgeprägt. Das heißt, man weist gerne Menschen auf ihre Fehler hin in den deutschsprachigen Ländern. In Amerika oder in meisten anderen Teilen der Länder macht man das nicht mit so viel Enthusiasmus und Schadenfreude gar fast, wie das in Deutschland ist, dass man, ihre Maske muss aber mal ein bisschen höher hier. Ja, was fällt Ihnen ein? Oder sowas, ja. Oder am Park, dass Sie stehen auf dem Strich am Parkplatz. Können Sie das Auto bitte ein bisschen rüberstellen? Ja, weil, obwohl alles andere frei ist. In Deutschland würde dir jemand sagen, du stehst mit auf dem Auto auf dem Strich vom Parkplatz. Weißt du, was ich meine? Das ist in keinem anderen Land der Welt so. Und das führt dazu, dass man natürlich noch weniger irgendwas falsch machen will. Ja, und noch besser alles planen will, ja, um nicht anzuecken. Das Problem ist an dieser Haltung, ist wieder ein limitierender Glaubenssatz, versuch mal nicht anzuecken. Versuch mal ein Leben zu leben, wo dir keiner, besonders in Deutschland, irgendwo deine Fehler mitteilt. Ja, das ist unmöglich. Und da das unmöglich ist, kann man doch sowohl so scheitern mit irgendwas, was mir wirklich, wo mein Herz dahinter ist und was mich begeistert. Weil ich kann auch mit dem Scheißleben scheitern und anecken und irgendwie ausgebuht werden. Dann scheitere ich doch lieber grandios mit irgendwas Geilem. Irgendwas, was mich beflügelt und was mich erfreut.
Du hast vorhin das ganz interessante Wort Politik hier reingeworfen. Und das würde ich jetzt gerne ein bisschen weiterspinnen, weil ich bin mit dir, also ich fühle dich. Aber jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Familie, 6 Kinder und Partner. Und diese Entscheidungen, die werden ja nicht nur von dir gemacht. Das heißt, jetzt hast du Kinder, die theoretisch auch spätestens so mit 6, 7 individuelle Personen sind, die dann auch individuelle Wünsche haben. Das heißt, erzähl mir mal von eurer Familienpolitik. Also wie macht ihr Entscheidungen und wie sind immer alle happy? Also das ist für mich auch so ein Magic Point bei euch.
Also da muss man jetzt grundsätzlich nochmal sagen, wie gesagt, wir sind Freilerner, World Schooler. Das ist ein wichtiger Grundsatz. Und im Prinzip muss man erstmal alle, die das anhören, müssten sich eigentlich erstmal ein bisschen damit auseinandersetzen. Oder ich kann in ein paar Sätzen versuchen, so ein bisschen zu erklären. Ja, ich kann es versuchen, kurz zu erklären, aber da ist natürlich, das ist ein eigener Vortrag, was da so dahinter steht, so, ja. Aber das ist eine Grundlage, die natürlich irgendwie auch ein Stück weit uns definiert. Allein deswegen, weil wir seit 20 Jahren immer zusammen sind. Ja, die Kinder werden nie außer Haus zu irgendwelchen fremden Menschen gegeben, die man nicht kennt, deren Agenda man nicht kennt, damit die ihnen irgendwas eintrichtern, sondern die Kinder sind bei uns. Und wir haben zwar Privatlehrer und viele Lehrer sogar, ja, aber die suchen wir halt genau aus und die sind limitiert dann auf einzelne Stunden. Ja, so abhängig von den momentanen Neigungen unserer Kinder haben wir schon Privatlehrer, aber wie gesagt, die suchen wir genau aus und viel passiert einfach hier bei uns im System. Aber deine Frage war jetzt ja eigentlich, wie kriegst du Interessen von 8 Menschen unter einen Hut, so dass keiner unglücklich ist? Also, da muss man auch wieder ein bisschen ausholen. Das ist auch wieder schwer für Leute zu verstehen, die das halt nicht kennen. Wir sind eine Großfamilie, Leute. Wir haben 6 Kinder. Wir haben dazu hier ein Pack Hunde und Tiere und Katzen und unsere Tierrettung. Aber gut, die können sich ja nicht so richtig äußern, was ihre Wünsche sind, sondern es geht jetzt erstmal um uns 8 Leute so. Ich meine nur, es gibt immer noch andere Bereiche, die man ja auch noch mit berücksichtigen muss in der Planung des Lebens. Es geht nicht nur um uns 8, sondern wir haben Tiere, viele Tiere, die auch Verantwortung darstellen. Die muss auch eigentlich mit zumindest beleuchtet werden kurz hier, dass das auch mit eine Rolle spielt. Also das Thema von der Großfamilie ist, dass du einfach immer Kompromisse finden musst. Egal wo und wie du lebst, da kannst du jede Großfamilie fragen. Und es ist eine sehr, sehr gesunde Sache, finde ich. In dem heutigen individualisierten Leben, wo es nur noch um iPhone, myself and I geht, ist das Leben der Großfamilie was komplett anderes, weil du musst immer 7 andere Leute, die auch was wollen, berücksichtigen. Und wie wir das machen, zum Beispiel Reiseziele oder zu größeren Entscheidungen, treffen wir zusammen. Da reden wir gemeinschaftlich als Familie drüber. Ich würde sagen, so bis zur Luna, das ist Kind Nummer 5, also 5 und 6 reden da noch nicht so ganz mit, weil Luna ist jetzt 8. Doch, die ist eigentlich schon auch mit dabei. Die Sophia ist 4, 5 geworden. So. Aber die können das noch nicht so ganz abschätzen. So. Das Gute ist, an diesem Chainless Life, mein Beruf auch, dass ich kein Büro, ich bin Unternehmer, ich bin selbstständig, ich bin Coach, ich kann mir selber aussuchen, wann, wo, wie, mit wem ich arbeite, wie viel ich verdiene. Das heißt, ich bin sehr flexibel in der Berufsorganisation. Wir sind sehr flexibel in dem ganzen Lernthema und wir sind sehr flexibel, wo wir eigentlich sind auf der Welt. Das bedeutet, dass wir wissentlich und per Design diese Lebensbereiche sehr freiheitlich etabliert und abgesettet haben für uns.
Die kommen von euch, also die kommen von euch, die wurden von euch nicht bereitgestellt?
Genau. Um Gottes Willen, nein, da wird dagegen gearbeitet. Also das ist nichts, was vom Himmel fällt, sondern da muss man für kämpfen sogar, weil nämlich das System ist ja ganz anders organisiert. Also, aber wir haben uns das eben so erarbeitet, dass wir in diesen wichtigen Lebensbereichen mehr oder weniger, ich sage es jetzt mal so, komplette Freiheit haben. Und dadurch haben wir so wenig Verpflichtungen, wir müssen morgens nicht aufstehen, haben keine Termine wirklich, außer wir wollen mal essen oder was weiß ich, mal irgendwie einen Wellness-Termin machen oder so. Und das macht natürlich alles sehr viel einfacher als für Familien, die so im System leben, wo lauter Verpflichtungen sind. Wir haben ganz wenig Verpflichtungen und das ist designed so, also mit viel Konzentration und Disziplin, weil wenn du das nicht diszipliniert so durchsetzt, dann endest du ab mit lauter Verpflichtungen. Die kleben, das ist wie ein Magnet und du ziehst sowas an. Also man muss da sehr, sehr, sehr achtsam sein. Und das ist mal so die Grundlage. Wir haben einfach wenig Verpflichtungen. Und das gibt uns natürlich die Freiheit als Familie, sehr frei zu überlegen, was wollen wir denn? Wo wollen wir hin? Wie wollen wir leben? Wollen wir in dem Land? Wollen wir hier ein bisschen sein, da ein bisschen? Dann kaufen wir das Auto, machen wir das, gehen wir in den Freizeit. Verstehst du, wir sind sehr frei. Und dadurch gibt es sehr selten den Punkt, dass die Kinder das Gefühl haben, obwohl sie immer Kompromisse machen müssen, das muss ich jetzt schon noch mit dazu erklären, weil Kompromisse klingt immer so, man kriegt nicht das, was man will, so, ja. Aber das Erstaunliche ist an unserem Leben, dadurch, dass es so wenig Verpflichtung gibt, so viel Freiheit und Gestaltungsmöglichkeit, dass die Kinder nie äußern so, ich wünschte mal, die Ronja fällt mir ein und das ist stellvertretend für was unsere Kinder so denken, dass die sagt, hey, die hatte wieder Geburtstag, ich weiß gar nicht, was ich mir wünschen soll, ich habe doch alles. Und wenn ich was brauche, dann kann ich einfach zu euch kommen, dann kauft ihr mir das, dann kriege ich das. Ich habe gar keinen Wunsch. Und so ein Ding ist das bei uns, dass die Kinder eigentlich...
Wunschlos glücklich.
Die wissen gar nicht, was sie sich wünschen. Und wenn, wie gesagt, wenn doch, es entstehen ja immer wieder mal irgendein neues Interesse. Die Luna hat jetzt ein Mikroskop entdeckt, so, ja. Und das haben wir ein Mikroskop gekauft. Also, aber das kriegt sie dann, dann muss sie nicht bis zum Geburtstag warten. Und das alles, und jetzt kann ich einen Punkt machen, mein Lieber, aber diese Verbindung aus... mit Disziplin und Fokus ein freiheitliches Leben abgesettet und dann eben einfach so in Verbindung mit unseren Kindern zu sein. Das ist keine Trennung. Das ist das, was die Leute im Westen nicht verstehen. Unsere Familie ist nicht getrennt. Das, was alle immer sagen, was das Normalste ist, was so sein muss. Die Kinder müssen mit 8 Wochen abgestillt werden, ins eigene Bett. Dort lässt man sie schreien, so lange, bis sie vor Verzweiflung einfach aufgegeben haben, ja, um sie ja nicht zu sehr zu verwöhnen. Dann müssen sie mit 2 oder mit 1 in die Kinderbetreuung, mit 2 in den Kinderhort, mit 6 in die Schule und dann mit 18 werden sie rausgeschmissen. Und das ist das Normale. Und wir hinterfragen das. Und wir sagen, hey, sag mal, wir machen das anders. Unsere Kinder sind bei uns. Der Große ist 20, ist immer noch bei uns. Der kann auch bleiben. Wäre ein anderes Thema, wie man mit Jugendlichen umgeht und so.
Ja, Robert Fritz, einer meiner absoluten Lieblingsautoren, der hat mal geschrieben, Structure determines behavior. Und das ist genau das. Du hast die Struktur, die Familienstruktur so, oder so wie es für dich stimmt, du hast die so strukturiert, dass jetzt das ganze Thema Kompromisse und unglücklich sein und unzufrieden sein gar nicht entstehen kann. Also du hast bereits eine Steilvorlage geliefert, sozusagen ein System, eine Struktur, die jetzt eben auch dazu führt, dass das Verhalten, was viele Leute eben so befürchten, in einem klassischen System passieren würde, gar nicht passieren kann.
Ein wichtiger Teil ist natürlich Kathi und ich. Ja, wir sind seit 25 Jahren ein Paar. Und ich glaube, dass das auch nur deswegen funktioniert, weil wir, und das ist ein anderer Bereich, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, müssen wir auch nicht reingehen, aber ich will es nur kurz anreißen, dass wir halt als Paar sehr gut funktionieren. Ja, weil sonst hätten wir ja keine 6 Kinder, wir würden nicht immer noch zusammen sein. Und ich denke, dass wir in wichtigen Fragen immer an einem Strang ziehen. Ja, mit dem der Kinderbildung, also die aus dem System rauszunehmen, auszuwandern, so große Fragen, die so outside of the box sind, ja, sind wir immer uns einig. Und das macht natürlich es auch einfacher mit dem, wer kriegt da sein Recht. Wenn man sich einig ist, dann braucht man keinen Kompromiss finden. Und vor allem bei wichtigen Fragen ist es halt, schadet es nicht, wenn man da einer Meinung ist.
Du hast jetzt dieses Wort Kompromiss in den Raum geworfen und ich finde das ein sehr spannendes Wort, weil ich selbst in meiner Beziehung mit nur einer Person da immer noch merke, das ist eine Challenge. Deswegen vielleicht kannst du uns mal in ein sehr aktuelles oder in ein sehr präsentes Beispiel mal so konkret einweihen, wie so eine Kompromissverhandlung aussieht. Also sitzt ihr da alle an einem Tisch oder ist es sehr bewusst, wer redet da mit, wie wird da miteinander geredet und kannst du da irgendwie so ein konkretes Beispiel uns?
Also mir fällt zum Beispiel ein, mein Großer, wie gesagt 20, Benny, ist Bayern-Fan, schaut Bundesliga immer und seit einem Jahr oder seit eineinhalb Jahren religiously Bayern München. Will er immer gucken, die Bundesligaspiele, hat auch viel Grund zu feiern gehabt als Bayern-Fan. Ich komme aus Stuttgart, ich bin ein Schwab, ich bin da sehr traurig drüber, dass der Benny Bayern-Fan wurde, aber auf der anderen Seite mache ich mich auch lustig über mich selber, weil so wichtig ist es ja auch nicht oder ziemlich unwichtig sogar. Aber das bedeutet, dass der Benny halt die Bayern-Spiele sehen will, ja. Und der Spielplan ist sehr eng. Es gibt Champions League, es gibt DFB-Pokal und Bundesliga und er wird alle Spiele sehen. Wir als Familie gehen aber zum Beispiel regelmäßig an den Strand. Ja, also wir gehen irgendwie jeden zweiten Tag morgens an den Strand und am Wochenende ist es immer besonders schwierig, weil da wollen wir immer gerne irgendwas machen und der Benny hat aber seine Bayern-Spiele, die er gucken will. Und da drumherum müssen wir dann zum Beispiel immer Kompromisse finden und da versuchen wir das so, weil ich sehe meinen Benny und wir wollen ihn ehren. Wir versuchen alle unsere Kinder zu ehren in Sachen, die ihr wirklich wichtig sind. Wir fahren eigentlich einmal die Woche gerade oder alle 10 Tage in Urlaub, so 2-3 Tage. Wir machen irgendwie, wie gesagt, 3-4 Mal Urlaub im Monat hier von unserem schönen Haus in Costa Rica und meistens übers Wochenende, dann weil wir dann Freunde besuchen oder sowas. Und dann müssen wir dann immer reden wir mit Benny und sagen, Benny, wann ist Spiel? Wie könnte das gehen? Wenn es manchmal gar nicht anders geht, dann zeichnen wir es auch auf. Aber normalerweise schaffen wir es eigentlich immer, dass er seine Bayern-Spiele sehen kann. Also es wäre jetzt irgendwie so eine Sache, die mir irgendwie einfällt, wo wir dann berücksichtigen die Bedürfnisse und Neigungen unserer Kinder und versuchen, da dann irgendwie Kompromisse zu finden. Manchmal ist es schwieriger, weil wir haben, wie gesagt, diese Outschool.com. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich tue Scammer pluggen hier. Outschool.com, das ist eine Plattform, wo unsere Kinder, da gibt es tausende Klassen für alles, was du dir vorstellen kannst, über Malen und Physik und alles Mögliche. Und unsere Kinder haben da, fast jeden Tag hat irgendein Kind irgendeine Klasse da, ja. Und die muss man dann auch irgendwie mit Benny seinem Fußball und dann gibt es die Klassen, die wirklich gerne machen. Sonst die müssen die ja nicht machen, sondern die wollen die machen. Und da muss man immer gucken, wenn wir jetzt irgendwo hinfahren, wann sind Klassen, wann ja, Benny spielt und dann müssen wir da irgendwie so jonglieren. Und dann ist es halt oft so, mal wenn es sich schneidet, wenn es halt nicht geht, wenn einer absagen muss, dann gucken wir immer danach, ja, mal muss der eine absagen und mal muss der andere absagen. Geht nicht, dass immer nur einer absagen muss und der andere darf immer seine Termine machen. Ist irgendwie auch logisch. Das ist das Coole, finde ich, an so einer Familie. In der Familie kannst du so viel Natürlichkeit, die wirklich nur mit viel Aufwand so der westlichen Craziness geopfert werden kann. So, eigentlich läuft ganz viel so natürlich ab, finde ich, bei uns zumindest.
Du hast es vorhin so erwähnt, du hast was Interessantes gesagt. Du hast so gesagt, hey, ich gucke mir genau an, zu wem meine Kinder gehen, was für ein Floh denen vielleicht auch ins Ohr gesetzt werden. Und ich weiß genau, wie das funktioniert, weil ich genau diese Dynamik kenne. Da kann eine Person kann dazu führen, dass da etwas wie so ein Parasit sich ausbreitet und dann eine neue Idee entsteht. Und ich sage nicht, dass das grundsätzlich was Schlechtes ist, weil eben jeder Mensch hat ja auch das Potenzial, dass entweder sowas ankommt oder nicht ankommt. Aber wie gehst du denn jetzt vor, wenn eben jetzt zum Beispiel Benny dann irgendwann anfängt, Sachen reinzubringen, wo du das Gefühl hast, hey, das ist gar nicht so, also gab es es schon mal oder hast du dir da schon mal Gedanken darüber gemacht? Weil das finde ich ein sehr interessanter Punkt, weil ihr alles zusammen macht, dass er ja dann sozusagen den Tribe-Leader in Frage stellt, so als Beispiel jetzt so ein bisschen.
Ja, ich verstehe, du meinst, das ist auch eine interessante Frage. Also der Benny ist ja 20, das ist ja nicht erst seit gestern, sondern der ist ja ein erwachsener Mann. Ja, der ist ein paar Jahre jünger wie du. So, also der ist nicht, der fängt nicht irgendwann an, sich irgendwann mal Gedanken zu machen, sondern das macht er seit Jahren schon. Ja, vor allem gerade, weil er nicht im System war, wo dir vorgegeben wird, was du denken darfst oder wie du es denken sollst. Dann ist er frei, Freigeist. Also von dem her hat er das. Bevor ich jetzt da weitermache, ein Ding mit diesen parasitären Dingsbums-Gedanken und da so achtsam sein, ich sehe das eher so, wenn du overall ein gutes Fundament hast, eine stabile Familie hast und gegroundet bist und bei dir bist, dann geht es nicht so leicht, dass dir irgendein Parasit irgendwelche Scheiße in den Kopf reintut. Das geht viel leichter, wenn du eh lost bist und eh nicht genau weißt, was abgeht.
Guter Punkt.
Also das wollte ich jetzt nur nochmal sagen, so leicht geht es nicht. Weil wir sehen ja immer wieder mal irgendwelche komischen Leute oder Leute, die trinken oder Fleisch, die sind ja auch vegetarisch immer noch, keines der Kinder hat je Fleisch gegessen. Also wir sehen ja solche Sachen ja so, ja. Aber das ist ja dann eher so für unsere Kinder, wenn die dann, oder andere Kinder sehen, ihre Freunde, die Fleisch essen, so, dass sie dann eher so das wahrnehmen und so innerlich so ein bisschen den Kopf schütteln und so ein bisschen fassungslos sind oder so. Aber es ist nicht so, oder wenn die dann sehen, dass irgendjemand Alkohol trinkt oder raucht oder das ganze Zeug oder komische Movies guckt, Hollywood-Movies oder so, ja, das sehen die ja alle. Wir sind ja nicht in einer Bubble abgeschlossen in dem Sinne, sondern wir sehen ja auch, haben halt immer wieder Verbindung auch nach außen. Aber dadurch, dass das Fundament so da ist, ja, und wir viel Fokus darauf gelegt haben, auf die Kleinigkeiten und viel Zeit miteinander zu verbringen und einfach, wir haben ein stabiles Fundament, so sage ich das mal irgendwie. Und dann ist viel von dem Scheiß, von der Scheiße, die dir versucht wird über Werbung und über Leute, die das konsumieren oder machen, als gut und positiv zu verkaufen, da fallen unsere Kinder nicht drauf rein. Die denken immer so, hä, was ist denn das Komisches? Das denken wir bei ganz vielen Sachen, dass wir denken, hey, was ist denn das Komisches? Und es ist selbst beim Benny so. Das ist jetzt so als Grundlage. Und dann kann man aber natürlich weitergehen. Was mache ich jetzt, wenn der Benny zum Beispiel, ein Ding war Gaming zum Beispiel, ja. Ich habe 2015, habe ich die großen YouTuber, den Unge und Sarasa und so eingeladen. Die waren da auf Weltreise und dann habe ich gesagt, hey, kommt uns doch besuchen in Costa Rica. Ich lade euch ein, ich zahle euch alles, kommt doch hier vorbei. Sind die vorbeigekommen und dann hatten wir irgendwie für eine Woche oder 14 Tage irgendwie 7 crazy creative YouTube-Leute bei uns im Haus, was total geil war. Und die, das waren Gamer. Das heißt, die sind mit Begeisterung, waren die abends am Zocken und haben halt Minecraft gezockt. Unsere Kinder haben das vorher noch nie gesehen, haben die Begeisterung gesehen von den Jungs da und dann, boah, und dann war auf einmal Minecraft-Teil so. Und dann haben wir da ja eine Weile uns überlegt, wie wir das am besten machen und haben aber dann das zugelassen. Und unsere Philosophie ist die, dass ich gar nicht denke, dass ich meinem Sohn oder irgendeiner meiner Kinder in gewisser Weise zurechtweisen müsste oder irgendwie denken müsste, das ist nicht gut oder du bist nicht gut, mit dem Interesse bist du kein guter Mensch oder das Interesse gefällt mir nicht oder sowas. Sowas gibt's nicht. Ja, also wir hatten mal, aber das im letzten Livestream, den wir auf Insta gemacht haben, haben wir gesagt, es gibt zwei Sachen, wo wir einschreiten würden. Und nach dem Livestream haben die Katja und ich ihn zusammengesetzt und gesagt, nee, nicht mal, das stimmt eigentlich gar nicht. Zwei Sachen waren, das eine war, wenn sie Heroin pushen würden. Und das zweite ist, wenn sie Neonazis werden und Ausländer oder Schwarze verhauen und Juden vergasen wollen. Das wären zwei Sachen, wo wir sagen würden, hey, vielleicht nicht ganz so cool. Mittlerweile denke ich nicht mal mehr das. Selbst wenn sie das machen würden, würde ich mit ihnen ins Gespräch gehen. Weil ich bin immer auf der Seite meiner Kinder und versuche immer zu verstehen, was bewegt dich da? Warum willst du Heroin nehmen? Warum bist du gegen mich? Da kann man dann ja reden, weil da oft sind da ja andere Gründe dahinter. Ja? Nicht, dass ich glaube, dass eins von beiden eintreten wird bei unseren Kindern, aber selbst wenn das passieren würde, würde ich trotzdem irgendwie das Gespräch suchen und bei ihnen sein und für sie da sein und ihn nicht. Ich glaube, das ist eines der größten Probleme unserer westlichen deutschen Gesellschaft ist, dass es immer, hatten wir am Anfang schon, der Fokus des Systems, der Schule immer dahin geht, oh, da fehlt dir aber noch was. Ja? Oh, da musst du dich aber noch verbessern. Ja? Oh, mach doch mal was aus dir. Ja, werd doch mal zu was. Ja. Immer die Implikation ist immer, es fehlt was. Du bist noch nicht fertig. Du bist noch nicht gut. Das ist, was dir immer und immer an allen Ecken suggeriert wird. Und sei es jetzt über die Medien, wenn du irgendwie die schönen Models siehst, wie wir nie aussehen, gefotoshoppt. Sei es in der Schule, wo es immer den Klassenbesten gibt, wo du immer schlechter bist oder jemand, der schneller rennt oder der mehr Autos hat, mehr Geld hat, was weiß ich. Es gibt immer einen, der besser ist. Und da ist immer der Fokus, immer das fehlt was. Es fehlt dir was. Du bist noch nicht genug. Das ist das, was dir 13 Jahre lang, wenn du Abi machst, oder mittlerweile ist es, glaube ich, 12 Jahre, was dir erzählt wird. Ja, wenn du nicht der Klassenbeste bist. Und selbst der Klassenbeste, der das nicht zu hören kriegt, können wir mal gucken. Ist das ein Glücklicher? Sind die Klassenbeste? Sind das glückliche, zufriedene Menschen? Oder wo sind die von getrieben, um Klassenbester zu werden? Da gehört ja auch was dazu, um zu denken, ich muss Bester sein. Ja. Also, und wenn das wegfällt, und das ist unsere Philosophie, dass ich nicht das Menschenbild, das ich von mir habe und von meinen Kindern habe, von allen Menschen habe ich es nicht, wir sind alle genau richtig. Es fehlt nichts. Es muss nicht irgendwas noch hinzugefügt werden. Ich denke manchmal eher, und das ist eine Arbeit, die ich mit meinen Klienten mache, es ist eher so eine Entschalung, eher sowas wegzunehmen, eher mal aus dem Weg zu gehen, eher mal das nicht zu verkomplizieren, eher mal nicht den Kopf alles kaputt denken zu lassen. Und das ist unser Weltbild quasi, dass ich gar nicht denke, ich muss dem Benny sagen, oh, das ist aber nicht cool oder sowas, was macht der gar nicht? Und sowas gibt's bei uns irgendwie nicht. Und mein Bild ist auch immer, dass ich immer versuche, ihn zu verstehen. Warum machst du das? Ich will das gern verstehen. Erklär mir es doch. Und auch wenn er sowas macht wie Gaming, das ist noch als Abschluss auch, das zeigt, wie sehr wir auch in die Welt unserer Kinder folgen, weil das die Grundlage von dem, was wir tun, wie wir Bildung verstehen. Wenn mein Sohn ankommt mit Minecraft, war mein erstes Ding, weißt du was? Ich zock zusammen mit dir. Bring mal her das Ding, komm, wir schließen das, wir spielen zusammen. Und du hörst immer nur von den Eltern, oh, der Junior, der zockt ja nur noch, der spielt ja nur noch Computer, der macht ja gar nichts anderes mehr, der macht nichts Sinnvolles mehr. So gehen die Eltern mit ihren Kindern um. Und kein Wunder, wenn du das Gefühl hast, dass deine Eltern deine Leidenschaft, das, was dir wichtig ist, du da abgelehnt wirst und irgendwie abgewertet wirst. Was machst du da als Jugendlicher und Kind? Und dann verschließt du dich, du redest mit deinen Eltern nicht mehr drüber und irgendwann wendest du dich ab. This is not an option for us. Deswegen, egal was die für Hobbys haben, wir versuchen ihnen immer zu folgen und in ihre Begeisterung mit reinzugehen. Da kann irgendwie nichts so richtig Schlechtes bei sein oder rauskommen. Ist es bis jetzt ja zumindest nicht bei uns.
Ja, du hast mal in einem Video gesagt, vielleicht knüpft es genau an das an, es geht nur darum, seine Kinder zu sehen. Man muss sie nicht loben. Da gehst du ja sogar noch eine Stufe weiter und du sagst, hey, also nicht nur den Tadel, sondern auch das Lob braucht man nicht, wenn man seine Kinder sieht. Geht es so ein bisschen in die Richtung?
Ganz genau, ja. Man braucht kein Lob. Du lobst nur, wenn du denkst, du musst was gut machen, weil du so viel getadelt hast. Denk mal, man kann einfach an sich selber hinfühlen. Fühl mal an dich selber hin. Wenn du dir deines Wertes bewusst bist, wenn du in der Natürlichkeit stehst, ja, nicht gebroken und kaputt vom System, sondern wenn du in deiner Kraft stehst und irgendwie in Begeisterung bist mit dir, mit dem, was du da tust, dich ganz gerne hast und sowas irgendwie, dann brauchst du doch keinen, der dir auf die Schulter klopft und sagt, oh toll, du bist aber ein toller Typ, tolles Mädchen. Jetzt denkst du doch so, hey, was soll das? Ich weiß, klar bin ich gut, braucht man nicht. Ja, was du aber willst, wenn ich irgendwas produziere, Kinder, oder wir als Kreativkünstler, wenn ich irgendwas produziere, was man will, ich will einfach gesehen werden. Kinder wollen einfach nur wahrgenommen werden. Und jeder von uns will einfach nur, dass man nicht über uns drüber guckt und über uns drüber regiert und über uns drüber entscheidet, sondern dass man sieht, ach, da bist du ja. Ach, wie geht's dir denn? Irgendwie sowas. Aber du brauchst nicht irgendwie Zuckerbrot und Peitsche, sondern einfach nur sehen und wahrnehmen. Und wenn du das schaffst, das ist das Einfachste der Welt und gleichzeitig das Komplizierteste als Papa und Mama, dann hast du 90% der Miete ist schon drin.
Da würde ich sehr gerne rein. Gesehen werden. Du hast es gesagt, das Einfachste und das Schwerste. Vielleicht nochmal die Frage, wie? Also geht da nochmal rein. Also, weil das, ich glaube, das ist so wertvoll, dass wenn wir da nochmal so ein bisschen tiefer gehen und uns überlegen, wie entsteht dieses Gefühl von gesehen werden, dass wir da nochmal was rauskriegen.
Also das fängt eigentlich an, und da sind wir wieder bei Persönlichkeitsentwicklung, was ich jedem eigentlich raten würde, wenn man Eltern werden will, also Eltern werden will, ist mit sich selber. Genügsamer und liebevoller und rücksichtsvoller irgendwie erstmal zu sein und sich selber anzuerkennen. Da sind wir wieder bei sich, was ich vorher meine, mit dem, es fehlt was. Ich bin nicht genug. Ja? Meine Erfahrung ist, als Coach, auch als Mentor mit Tausenden gearbeitet, das haben wir alle. Alle tragen das ein Stück weit mit sich rum, nicht gut genug zu sein. Das haben wir alle und es kommt in uns, für mich ist das Root und da kommt drüber, über der Ebene drüber, kommen lauter verschiedene komische Gedankengänge, die aber das zum Ursprung haben. Ich bin nicht genug. So, was ich damit sage, ist, das haben wir alle. Ich kenne niemanden, also ich auf jeden Fall nicht und auch in meinem Umfeld keiner, der da frei davon ist, der nur im Frieden mit sich ist immer. So, wenn wir das also mal als gegeben sehen, dass wir alle aus dem System kommen, denken, wir sind nicht gut genug, dann, was die Personal Development Szene dir vorgaukelt, meines Erachtens, ist, dass man das abstellen kann, dass man das integrieren kann, dass man in Frieden kommen kann mit sich, und einfach in Frieden mit sich ist. Und meine Behauptung ist, dass das vollkommener Bullshit ist. Keiner kommt in Frieden damit. Wir alle haben das doch. Es ist doch da. Und jetzt so zu tun, als ob es, was in allen Menschen angelegt ist und momentan vorhanden ist, abgestellt werden kann, dann wäre es ja nicht da, wenn sich es abstellen ließen würde. Das haben wir also. Also die aufzugeben, die Illusion, das abstellen zu können, das hinter sich lassen zu können. Irgendwann bin ich einfach happy mit mir.
Noch nicht, aber irgendwann.
Nee, also meine Erkenntnis da draus ist nicht dieses Arbeiten und Kämpfen gegen dieses, sondern das anzunehmen. So, das ist, wo bei mir so ein Riesenschritt passiert ist, als ich irgendwann aufgehört habe und ich einfach gesagt habe, hey, ich akzeptiere das einfach. Das ist ein Teil von mir. Es ist nichts, was ich bekämpfen muss, was irgendwie abgestellt oder abgetrennt werden muss oder verändert werden müsste, sondern es ist da. Und das gehört zu mir, das umarme ich. Und in dem Moment, wo der Widerstand dagegen und irgendwie das schlecht und das muss man hin, der Widerstand aufhört, sondern du das begreifst, so hey, guck mal, das bin ja ich, ich denke, ich bin nicht gut genug. Dann geht die Transformation los, weil dann kannst du auch die richtigen Sachen tun, weil das dient ja auch oft als Ausrede. Oft sagt man ja irgendwie, ja, ich kann das noch nicht machen, ich kann noch nicht in die Freiheit gehen, weil ich noch nicht gut genug bin oder weil ich noch nicht das Wissen noch nicht habe oder weil irgendwas fehlt. Ist ja immer ein Grund dafür, irgendwas Richtiges nicht zu tun. Und wenn du das dir wegnimmst, dann kannst du einfach mit dem nicht gut genug sein und dem Schmerz trotzdem das Richtige tun. Und das ist das, wofür ich stehe und wie ich das beschreiben würde.
Das hast du sehr gut beschrieben. Also ich sehe es sehr ähnlich wie du. Es ist so, wie auch bei einer Familie, wo du am Tisch sitzt miteinander, musst du auch die Leute in dir, also die verschiedenen Teile in dir an einen Tisch bringen und sie sehen, also wie du gesagt hast, zuerst musst du sie selbst sehen und dann kannst du auch andere Leute sehen. Das heißt, du musst zuerst selbst diese Verurteilung gegen dich selbst loslassen. Weil wenn du selbst mit diesem Teil noch in Konflikt bist und sagst, ah, ich muss dich bekämpfen, ich muss weg, dann jedes Mal, wenn dein Kind einen schlechten Tag hat und low sich fühlt oder nicht genug fühlt, dann hast du ja schon, ohne dass du was sagen musst, nonverbal schon so eine Haltung und siehst das Kind nicht, weil du dich selbst nicht siehst. Ich glaube, das hat schon sehr viel damit zu tun, wie sehr wir mit uns im Reinen sind. Und ich finde es auch geil, dass du diese Ansage gemacht hast, dass es eben nicht einfach darum geht, irgendwann geheilt zu sein, sondern dass Heilung ein Prozess ist, der viel damit zu tun hat, wie redest du mit dir selbst, wie viel Mitgefühl hast du mit dir, wie stark akzeptierst du auch die schlechten Tage an dir. Das bringt mich jetzt auch schon zu dem Punkt, den mich am allermeisten von dir so fasziniert hat, und zwar dieses Video, das du 2018 gemacht hast mit deinen Learnings. Da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, das Video hat gerade so auf mich gewartet, weil ich genau auch jetzt in dieser Lage bin. Ich habe zum ersten Mal so eine richtig fiese Verletzung, die mich so langsam gemacht hat und sogar so ein bisschen, ich würde nicht sagen ängstlich, aber zurückhaltender. Ich bin so, ich springe jetzt gerade aktuell nicht einfach so in die riesengroßen Wellen rein, weil meine Schulter eine Läsion, ich habe so eine Läsion hier. Und da hast du ja auch sehr viele Sachen erzählt. Also vielleicht kannst du da nochmal so für die Zuhörer reingehen in deine größten Perlen, deine größten Juwelen aus dieser Zeit, wo du auch verletzt warst und den kompletten Run gemacht hast mit Self-Healing und einfach auch gemerkt hast, dass es langsamer gehen muss.
Bei mir war das noch schlimmer wie bei dir, weil ich konnte mich gar nicht mehr bewegen. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall, ja, und der hat mich jahrelang begleitet und der war zwischendurch so schlimm, dass ich quasi über Monate wirklich nur im Bett gelegen bin. Und zwar nicht irgendwie, sondern ich konnte es nur aushalten auf dem Rücken mit angezogenen Beinen. Und wenn du 24 Stunden am Tag mit angezogenen Beinen im Bett liegst, dann tut dir irgendwann auch der Rücken weh, also weil du dich gar nicht, und ich bin auf allen Vieren zum Pipi machen aufs Klo gekrochen und sowas. Also es war unerträglich eigentlich, ja, und es ging über Monate beziehungsweise eigentlich über Jahre sogar so, und das, obwohl wir eigentlich so ein super geiles Leben haben. Was ist denn da kaputt, bitteschön, ja? Wir haben irgendwie einen tollen Job, ich mache, was mir Spaß macht, ich habe eine liebevolle Beziehung, ich habe 6 Kinder, alle sind gesund, ich tue, was ich liebe, wir haben Geld, wir haben eigentlich keine Sorgen. Was ist da los, bitteschön? Also da habe ich lang gekämpft erstmal mit mir oder mit der Realität. Ich sage, das darf doch wohl nicht wahr sein. Also so im Verleugnen und im so Opfer sich aufregen sein. So hat sich das angefühlt. Und da bin ich irgendwie eine Weile drin gehangen. So, weil ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn los? Ja. Bis ich dann irgendwann das auch angenommen, dass ich irgendwann einfach, genau, und der andere Gedanke war, das, was du auch so vorher gesagt hast, ich habe jahrelang immer gedacht habe, hey, ich heile das. Ich heile das irgendwann und dann kann ich wieder quasi so machen wie vorher. Und ich habe das Gefühl, dass sich die wirkliche Heilung erst eingesetzt ist bei mir und es hat Jahre gebraucht. Also kann man auch immer so gut mit sich üben, so liebevoll und verständnisvoll zu sein, weil man dann sagt, hast du so lange sowas, so doof, das nicht zu checken. Da kann ich sehr gut in so eine Schiene fahren, wo ich mich dann über mich aufrege und dann mir selber nicht lieb mit mir selber bin. Also das war auch so ein großes Learning, dann sich nicht aufzuregen, aber dass ich mir das überhaupt kreiert habe, weil ich bin mir bewusst, da kann ich niemanden für verantwortlich machen. I did this. You made your shoulder, I did my back. Da ist niemand anders für zu blame. Und das anzunehmen, so, oh, warum habe ich das nur getan? Was ist falsch mit mir? So, solche Sachen irgendwie, ja. Weil ich hatte dann immer wieder ging es besser, dann habe ich wieder angefangen und dann ging es wieder zurück. Und besser. Und das Spiel habe ich öfters durchgemacht. Und das ist so deprimierend, wenn du wieder in das Loch fällst, aus dem du euphorisch meinst, oh, endlich geht es mir besser. Jetzt kann ich wieder. Ah, und wieder liegst du im Bett. Das ist mir ganz schwierig, psychisch ganz schwer auszuhalten, finde ich. Wenn du aus einem langen Loch gerade dich rausarbeitest und gerade wieder so das Köpfchen rausstreckst, wie so eine Schildkröte, und dann kriegst du mit dem Knüppel eine drauf. Habe ich auch immer wieder erlebt. Oh, es ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Und dann kam die Erkenntnis daraus, irgendwann, weißt du was? Ich werde das nicht heilen. Das ist genau das wie mit dem nicht gut genug sein. Ich lebe ab sofort mit diesem Bandscheibenvorfall. Das ist was, was mich jetzt begleiten wird. Und diese Rücksichtnahme, um die es eigentlich geht, und das vielleicht ist bei dir gar nicht so groß anders, ja, so ein bisschen langsamer zu sein, achtsamer zu sein, nicht immer alles gleichzeitig zu wollen, gute Pausen zu machen, längere Pausen zu machen, als so der Kreativkopf in sich eigentlich wollte mal, nicht zu viel sich vorzunehmen, rücksichtsvoll, liebevoll mit sich zu sein, das kleine Kind in sich zu ehren. Das sind alles so Learnings, die ich da irgendwie so rausgenommen habe, so irgendwie, ja. Aber das ist einfach wirklich eine sau, sau schwierige Geschichte gewesen, das für mich als jemand, der so viel macht, irgendwie einfach komplett auf Null geschaltet zu sein, über Jahre hinweg. Ja, aber ich habe auch, wie gesagt, so viel gelernt. Also ich fühle mich so viel kraftvoller und so viel mehr bei mir und so viel, ich liebe es immer noch zu kreieren und mache ganz viele Sachen, aber ich kann viel besser auch sitzen wie früher. Und das ist eine ganz große Fähigkeit für mich als High-Performer, das Stillsitzen. Und einfach hier auf meinen Sonnenuntergang ins Meer gucken oder mich, wir haben eine Sauna uns gekauft, ich gehe jeden Tag in die Sauna gerade oder Fahrrad fahren oder so. Das ist so schön. Ich freue mich da so sehr drüber, mich selber beschenkt zu haben, mir sowas zu erlauben. Ich habe mir das früher, weiß ich nicht, war ich immer so ein bisschen getrieben in meiner Kreativität auch, weil ich immer so viele Ideen und Sachen und Projekte und handwerklich und kreativ und Film machen und digital und so alles. Und das ist, was ich da so mitgenommen habe. Hey, einfach langsamer machen, ein bisschen auch mal Nein sagen und zu verstehen, das heile ich nicht. Das ist nichts, was ich gehe nicht wieder zurück zu meinem alten Ich, sondern ich werde jetzt mein Leben lang achtsam sein und vorsichtig sein. Und da habe ich mich so lange gegen gewehrt, weil ich immer dachte, ich will aber wieder. Ich bin Sportler, ich bin Athlet, ich bin so irgendwie. Und irgendwann dieses Bild von mir, dass ich Athlet und Sportler und Leistungssportler bin, das irgendwann einfach mal zu sagen, nee, jetzt du bist gerade kein Leistungssportler, sondern du bist ein recovering, bettlägeriger Schwerschmerzpatient. Weil man da auch aufpassen darf, weil auch mit dem Bild kann man dann halt leicht gebückt werden und ich armer, schwer kranker so irgendwie. Also verstehst du das? Da kann man so viel lernen mit dieser Gesundheit.
Für die Nuancen.
Ja, genau.
Ja, ja, es ist so lustig. Das ist genau dieser Prozess, den ich jetzt die letzten Wochen durchgemacht habe. Ich hatte Anfang des Jahres die Entscheidung getroffen, wirklich mein Training zu reduzieren und mich neuen Sportarten zu widmen, mehr in Richtung Yoga zu gehen. Ich habe mir vor 2 Monaten E-Foil bestellt, wollte mehr Wassersport machen und habe schon so dieses Bild gehabt von diesem athletischen 30, 35-jährigen Misha, der einfach viel flexibler ist und viel mehr athletische Sportarten macht. Und dann, dass es mit der Schulter passiert ist, das war schon, als ich wirklich schon so ganz bewusst so 1-2 Levels runtergegangen bin. Und wenn man so 1-2 Levels runtergeht, weil man mal krank ist oder sich verletzt, dann hat man ja instinktiv oder automatisch immer so dieses Bedürfnis, eben wieder da zu sein, wo man vorher
war.
Genau. Und bei einem Level oder 2 Levels nach unten hat man immer noch so diese Confidence, diese Hoffnung, diesen Optimismus. Aber wenn es dann halt plötzlich mal 3, 4, 5, 6, 7, 8 Levels direkt innerhalb von kürzester Zeit runtergeht, da war bei mir so diese 2 Wochen, wo ich einfach so in so einem Loch war, wo ich so gemerkt habe, fuck, ich bin so selbstsüchtig auch geworden. Also auch, wie du das beschrieben hast mit deiner Frau, mit der Kati. Oder du bist dann auch nur noch auf dich fokussiert und die anderen profitieren nicht mehr von dir. Und dann habe ich dann eben auch irgendwann gemerkt, so hey, es geht hier nicht nur um mich und ich kann mich jetzt nicht den ganzen Tag darüber aufregen. Und dann eben auch letzte Woche so diese Erkenntnis, so hey, schau mal, Misha, wenn du das, was du dir alles vorgenommen hast, jetzt nicht mehr alles so machen könntest, was könntest du denn ändern? Was ist in deiner Kontrolle? Und mein einziger Download war so, ich kann das Bild von mir verändern, wer ich sein möchte. Und dann habe ich so gedacht, ich könnte zum Beispiel immer noch versuchen, ich könnte immer noch tanzen lernen, ich könnte immer noch Sportarten machen, die mehr auf Beine gehen. Also ich habe dann angefangen, so ein neues Bild von mir zu kreieren und das hat mir dann so wieder Hoffnung gegeben, so gemerkt, ah, wow, okay, du kannst es ja immer noch selbst steuern, was du aus dieser Sache machst. Und das war ein sehr befreiendes Gefühl letzte Woche, ja.
Mir ging das auch so, dass ich irgendwann so festgestellt habe, also das erste Mal ging es darum, und vielleicht ist es bei dir auch, das wirklich loszulassen. Das heißt aber nicht, dass das jetzt für immer so sein muss, sondern aber jetzt, weil jetzt kann ich nicht trainieren oder du nicht so trainieren, wie du das gerne willst. Also jetzt ist wirklich loszulassen und dann aus dem kompletten Loslassen kann ja dann auch wieder was Neues entstehen. Entweder kommt der andere Sportler, vielleicht kann man auch wieder zurückgehen oder so. Aber es darf nicht der, ich will wieder zurückgehen. Sobald du so denkst, ist das Ganze zum Scheitern verurteilt. Also bei mir war es zumindest so. Ich musste das wirklich komplett mich verabschieden davon und komplett sagen, hey, von dem Bild, ich als Sportler und Athlet, habe ich einfach losgelassen. Ich habe gesagt, hey, ich bin gerade kein Sportler mehr. Und das war so eine Erleichterung, weil ich endlich nicht mehr im Krieg war mit dem Jetzt-Ist-Stadium. Und in der Befriedung des Stadiums, jetzt geht's wieder los. So, jetzt mache ich wieder hier Fahrradfahren. Aber ich mache halt langsam und vorsichtig und es soll auch genau so sein. Aber dieses komplette Loslassen von was man so verbissen haben will, ist auch eine Life-Learning, glaube ich. Das ist ja auch mit allem so. So je verbissener du was haben willst, desto schwieriger ist, wie die Karotte vorm Esel so. Es ist immer der kleine Abstand dazwischen so. Und wenn du es dann mal loslässt und es verspielt wird und leichter wird und nicht mehr so wichtig ist, dann auf einmal ist es auf dem Silbertablett vor dir. Haben wir alle schon erlebt. Also dieses Verbissene darf man manchmal einfach auch so ein bisschen aufgeben.
Geil. Ein Punkt, wo ich gerne noch mit dir rein würde, ist, aus meiner eigenen persönlichen Lebenserfahrung und auch, was ich immer wieder höre von Männern, die Familie haben oder im Allgemeinen auch schon lange in einer Beziehung sind, ist, dass wir Männer in der Regel auch dieses Freiheitsbedürfnis haben, auch mal uns zurückzuziehen, auch mal für uns wieder zu sein, etwas alleine zu machen, mal wieder irgendwie uns neu zu entdecken auch. Also dieser Rückzug. Und wenn ich so deine Videos anschaue, dann sieht es für mich immer sehr inklusiv aus. Also das sieht aus, als wärst du wirklich immer mit deiner Family, immer irgendwie auch im Action, im Geschehen dabei. Deswegen wollte ich fragen, gibt es diese Bedürfnisse in dir auch? Und wenn ja, wie handelst du das oder wie machst du das? Und wenn es diese Bedürfnisse nicht gibt, warum gibt es diese Bedürfnisse bei dir nicht?
Also man kann das so oder so ein bisschen beleuchten. Ich bin jetzt mal so ein bisschen drastisch auf der einen Seite und würde dann auch auf die andere Seite gehen. Drastisch auf der einen Seite kann man das, was du da sagst, auch so verstehen, muss man nicht, man kann es auch anders, ich will es auch anders beleuchten, aber kann man es auch so verstehen, dass es die volle Ego-Geschichte ist. Wieder beim ich will alleine, ich will selber, ich will, es muss um mich gehen, ich muss mich befriedigen, es muss mich pleasuren, es muss toll, aufregend, ich sein, so, ja. Und als Papa von einer Großfamilie mit 6 Kindern, wo seit 20 Jahren immer irgendein Säugling nicht durchschläft. Weißt du, ich bin ja schon bei so basic Sachen. Ich habe seit 20 Jahren nicht mehr durchgeschlafen. Ich kann es feiern, wenn ich mal alleine kacken gehen kann, weil normalerweise hämmert irgendjemand an die Tür. Papa! Gerade dann, wenn du aufs Klo gehen willst. Essen alleine mal. Ja, wenn ich mir einen Teller Essen mache, dann kommen 3 Kinder. Oh, Papa, was isst du da? Ich will auch was haben. Verstehst du, das sind ja so basic Sachen, wo ich nicht mal, ich kann nicht mal freaking schlafen, seit Jahrzehnten alleine für mich. Ich habe mein Bett nicht alleine, wir haben ja Familienbett, wir schlafen ja immer alle zusammen, bis auf die Großen, die sind dann irgendwann ausgezogen, aber die Kleinen, ich schlafe seit 20 Jahren mit kleinen Kindern, links und rechts und oben und unten über mir. Also, verstehst du, ich bin da an einem ganz anderen Punkt, als du bist und da schon seit vielen, vielen langen Jahren. Und ich verstehe das so, ich musste das aber auch ein Stück weit so, weil sonst wäre ich andauernd unglücklich. Ich habe das so mir verstanden, dass das einfach eine Ego-Geschichte ist, dass ich mir denke, ich brauche meinen eigenen Raum, ich brauche meinen Freiraum, ich brauche meine Höhle und sowas alles so, ja.
Genau.
Dass das eine Ego-Geschichte ist, dass das volles Ego ist, dass der irgendwie das einreden will und dass das nicht notwendig ist, um zufrieden und glücklich zu sein, ja. Also das rede ich mir so ein, weil meine Situation, wenn ich ein glückliches Leben will, das diktiert und das vorschreibt. Deswegen habe ich das jetzt so ein bisschen vorsichtig, man kann es auch anders. Geil. Ja, man kann es auch anders sehen, aber das ist so behandle ich das für mich und ich fühle das so, ich sehe das so und ich sehe diese viele Rücksichtsnahme, die ich gerade als Mann, der leicht auf seinem Ego-Trip sein kann, wie eine Frau, als Mama bist du bei deinen Kindern. Das ist, wir Männer sind viel leichter noch auf Ego-Trips wie die Frauen so, ja. Wenn du im Natürlichen bist vor allem, also wenn die Frauen im Natürlichen sind, ist das nicht so leicht wie bei uns als Männern, die dann immer so auf ihrem Lonesome Wolf so mäßig sind. Es gibt keine Lonesome Wolf Frauen so richtig. Uns Männern fällt es, sage ich jetzt einfach mal, oder mir fällt es auf jeden Fall leichter, da auf meinen Ego-Trip zu kommen und da immer die Erinnerung zu haben durch die Kathi. Das kennst du auch. In Beziehungen ist es ja genau das Gleiche. Wenn du alleine bist, kannst du den ganzen Tag Lonesome Wolf machen. Wenn du aber in einer Beziehung bist mit deiner Freundin, da musst du Rücksicht nehmen. Da kannst du nicht immer alles so machen, wie du das machen willst. Und fühl da mal nicht rein, ist das nicht gut so? Ist das nicht gut so? Ich finde, das ist wie ein Korrektiv. Weil wenn ich immer alles so machen würde, wie jeder Hirnfurz sich das wünschen würde, dann würde ich ganz schön weird sein, glaube ich. Ich wäre ein weird Dude, wenn ich immer alles machen könnte und keiner mir irgendwie mal Rückmeldung geben oder hey, das ist aber ein bisschen strange, was du da machst. Ich betrachte das quasi so, dass ich dankbar bin dafür, diese Familie zu haben, weil die mir helfen, ein besserer Mensch zu werden. Und weil die mir helfen, mich zurückzunehmen, andere zu berücksichtigen. Das sind alles gute Sachen. Gegenteil von Ego, so, ja. Also, so betrachte ich das eine. Aber natürlich habe ich das trotzdem. Ich liebe es manchmal zum Beispiel, jetzt Corona ist ja nicht mehr so, aber früher, während Corona, hatte ich einfach, so weiß ich, 2-3 Mal im Jahr habe ich Workshops organisiert. Und zwar so, dass ich dann nach Deutschland geflogen bin. Business Class, Germany, gutes Hotel ins Adlon nach Berlin oder so, schönes Hotel. Und dann mache ich 3 Tage Workshop mit meinen Leuten und kann da Inspiration versprühen. Oder ich habe normalerweise, aber es ist wirklich selten her, ich habe mir es zum Geburtstag gewünscht sogar. Also in dem Jahr ist es nicht ganz so ehrlich, was ich dir erzählt habe, weil mein Geburtstagswunsch war, wir haben ja eigentlich keine Wünsche, mein Wunsch war, dass ich gerne, wie das habe ich mir letztes Jahr auch schon gewünscht, einmal im Jahr mache ich das quasi, 3-4 Tage Wellness-Hotel, nur ich.
Geil.
Da hast du deine Höhle. Also insofern habe ich das schon so. Also das ist sogar dann mein Wunsch, dass ich einmal im Jahr für 3-4 Tage in irgendein schickes Hotel gehe, nur ich. Und da kann ich, und da will ich dann eine Sauna haben und einen Fitnessraum und da mache ich den Lonesome Wolf. Also ich kenne das auch, wenn ich da mal alleine fliege zu irgendeinem Vortrag oder sowas, mich im Flughafen und habe da meine Earpods drin und höre irgendwie geilen Gangster-Hip-Hop und fliege ins Flugzeug in die Nacht hinein nach Europa. Das ist geil, das finde ich schon schön. Als Ausnahme aber, ja. Ja, ich kann mich da schon mit identifizieren. Also das ist ausgewogene Antwort, ist schon, dass ich mich da drin sehen kann. Mehr wie die Kati. Die Kati hat das gar nicht. Ich habe das, da ist auch manchmal so ein bisschen, die sagt, warum willst du weg von uns und so, ja. Und ich sage immer, hey, das ist einmal im Jahr und es ist einmal im Jahr für 3 Tage so. Also die Kati versteht es nicht ganz. Ich muss da immer so auch so ein bisschen eher sogar fast, ich will nicht sagen für kämpfen oder sowas, aber weil sie das halt nicht so kennt, muss ich es ihr mal erklären, weil sie es halt nicht versteht. Und insofern, ich habe das, ich versuche das mit dem einmal im Jahr ins Hotel gehen und dann normalerweise so 2-3 Workshops oder so pro Jahr, dass ich so alle paar Monate mal was alleine machen kann. Letztes Jahr hatten wir die Peace Week, bin ich auch noch allein nach Deutschland geflogen, habe die Peace Week geleitet, so, ja, so ist das. Also es ist da, aber ich bin sehr achtsam damit, weil ich trotzdem, damit mache ich das rund und schließe das ab, auch wenn es diese beiden Punkte gibt und ich auch dieser Lonesome Wolf gern manchmal bin, bin ich trotzdem achtsam dabei, weil der Gedanke geht schneller in meinem Kopf los, als er sollte. Und deswegen bin ich da sehr diszipliniert, weil manchmal, weißt du, wenn einer weint oder ich irgendwie nachts aufstehen muss, da kann man leicht denken, oh, wie wäre ich gerne mal alleine oder so. Mhm. Und ich bin da aber sehr, sehr achtsam damit und fühle das auch nicht so, sondern sonst würde ich nicht so leben. Ich lebe da ja in meiner Familie mit denen, die 99% der Zeit mit meiner Familie ab und zu mal einen Tag oder 2-3 Tägchen, mal irgendwas Cooles für mich alleine machen, auch geil.
Habe ich sehr gefeiert, die Antwort, sehr authentisch und dieses Achtsame, das macht dich ja dann eben auch frei. Oder von außen könnte man sagen, boah, hey, der ist ja da nonstop eingetütet und eingeschleust, aber du hast es vorhin genau richtig gesagt, so, du hast verstanden, wie kannst du dir das geilste Leben ermöglichen, indem du eben genau diese Achtsamkeit trainierst und das genauso auch siehst. Also das finde ich sehr stark. Sehr, sehr geile Antwort.
Und hauptsächlich, und das ist, was ich gerne weitergebe, hauptsächlich, indem ich Sachen weglasse. Es ist nicht, weil die Leute immer denken, es fehlt was, ich bin nicht genug, ich muss was hinzufügen. Und die Leute stopfen sich voll mit Kursen und Coaching und Essen und Konsum und Medien und sowas. Und darum geht es nicht. Es geht nicht darum, jetzt noch mehr zu tun, was ja alle sagen, sondern meine Erfahrung ist, es ist weniger. Es geht eher darum, hey, was kannst du, was dich einschränkt in deinem Leben, weglassen? Und wenn man diese Frage mal geht, weil dann kommst du nämlich in diese, was ich habe, es ist genug, ich bin da, ich bin ausreichend. Wenn du mit diesem Menschenbild an deine Realitätserschaffung gehst, ist es eine ganz andere, wenn du denkst, ich bin genug, es ist alles da, ich muss vielleicht eher ein bisschen was weglassen, damit es schöner wird. Ist eine ganz andere, aus der Fülle kommende, ja, ein Fülle kommendes Fundament, auf dem du kreierst, als wenn du sagst, ich bin nicht genug, oh, ich brauche noch Geld, ich brauche noch Freiheit, ich brauche mehr Zeit für mich, ich brauche, verstehst du, das ist ein ganz riesengroßer Unterschied und da darf man sehr achtsam sein und ich bin da sehr achtsam, aus welcher Richtung ich mein Leben erschaffe.
Das merkt man. Das bringt mich eigentlich auch schon so ein bisschen zum letzten Punkt, den haben wir ja auch vor dem Gespräch noch so ein bisschen angerissen. Das gab ja bei dir auch eine neue Entscheidung, die du jetzt in dein Leben bringst, dein Leben neu erschaffst, und zwar, dass du dich jetzt auch von deinem Business-Coaching abwendest, um noch mehr in Richtung Stiftung, Tierschutz zu gehen, auch in deinem regionalen Umfeld mehr zu machen, wahrscheinlich auch Nimm uns da mal so ein bisschen mit. Also was hast du genau gemacht und wann kamen so diese Zeichen zu dir oder wie hast du diesen Entscheidungsprozess mitgemacht?
Also wir sind online gestartet 2008, 2009. Da ging es eben um diese vegane Rohkost, die wir gemacht haben, weil unser Sohn so krank war. Wir konnten ihn heilen damit. Das wollten wir mit anderen Eltern teilen, damit keiner irgendwie einfach nur mit irgendwelchen Drogen vollgestopft wird, die vollkommen unnötig sind. Damit sind wir dann nach Costa Rica ausgewandert mit diesem Business. Und da haben uns dann auf einmal die Fragen sich geändert. Da fragten dann die Leute nicht mehr so sehr, ja, wie geht das vegan, wie geht das mit den Proteinen und auf einer veganen Diät, sondern dann fragen alle, ja, wie, ihr seid nach Costa Rica, ihr verkauft E-Bücher, 2009 war das, und macht Coaching, wie, und ihr seid ausgewandert, das will ich auch, wie geht das, zeig mal, ich will das auch. Und so kam ich wieder Blinde zur Farbe oder wie sagt man, irgendwie der Durstige zum Brunnen oder so, kam ich zum Business Coaching. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern unsere Community hat mich immer wieder gefragt, wie hast du dieses E-Buch, wie publizierst du, wie machst du das? Da gab es noch nichts. Es gab kein Business Coaching in Deutschland 2009, 2010. Und so wurde ich also von der Community dazu angehalten, meine Erfahrung und Wissen rund um Online-Business und Produktvermarktung und sowas alles weiterzugeben. Und das habe ich gemacht. Angefangen, wie gesagt, 2009, 2010 bis jetzt. Und meine Realisation war, damals waren ja die Kinder auch noch kleiner. Der Benni war da nicht 20, sondern war erst 10. Jetzt ist der Benni 20, der Jaro wird 18, die Ronja 15, 16. Alle, die sind jugendlich bis erwachsen jetzt. Und was die mir bekunden, meine Kinder, ist, dass die auf Business und Business Coaching und was weiß ich, Opt-in-Boxen und Sales Funnels und so, da haben die keinen Bock drauf. Das heißt, wenn ich das weitermache und es ist eigentlich auch so gesehen verrückt, das ist wieder mal eine weitere verrückte Entscheidung, weil wir verdienen außerordentlich gut. Wir machen Millionen mit dem Business, ja. Und ich habe auch nichts anderes, sondern das ist ja mein Main Ding, was ich jetzt gemacht habe. Aber was ich realisiert habe, die Kinder haben da keine Lust drauf. Die wollen da, haben da, ja, die verliere ich. Wenn ich weitermache, dann werden die sich irgendwann mit ihren Leidenschaften, die sie haben, die wir ja immer fördern, selber Berufe suchen oder selber ein Leben aufbauen rund um ihre Leidenschaften. Also meine Realisation war, wenn ich das weitermache, egal wie gut es zahlt, dann werden die Kinder irgendwann ihren eigenen Weg gehen. Und das dürfen sie ruhig nicht, dass ich sage, ihr müsst jetzt bei mir bleiben, aber ich würde mich als Papa und als der Leader dieses Familientribes, will ich mich so verantwortlich verhalten, dass ich mein Leben so aufbaue, wieder nicht Ego, weil ich da viel Geld verdiene und da gut drin bin, tollen Ruf habe, bla 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 bla, sondern was ist für meine Familie am besten? Was tut uns allen am besten? Und da kommt die Begründung her, dass wir eben festgestellt haben, unsere Kinder lieben, und wir als Familie, wir lieben Tiere. Wir haben hier ein Dutzend Katzen, wir haben Hunde, wir haben in Europa Tiere, wir retten Tiere. Das machen wir. Und bis jetzt haben wir das eigentlich auch immer selber finanziert alles. Ja, die ganze Sache selber finanziert. Ist nicht so gut, so zu erzählen, dass man so ein reicher Business-Coach ist und dann nach Spenden zu fragen für den Tierschutz, weil alle immer denken, ja, zahl doch selber, du hast doch Millionen, warum soll, ja, aber, gut, da könnte ich jetzt was anderes zu sagen, aber das war der Grund, dass ich jetzt irgendwie festgestellt habe, hey, ich will gerne verantwortlich mich dieser Familie gegenüber verhalten, dass ich gucke, was wollen alle, nicht was will ich, sondern was wollen wir alle. Und Business Coaching ist es nicht, alle haben Bock auf diese Tiergeschichte. Wenn wir irgendwo zum Tierarzt gehen, jetzt haben wir wieder einen neuen Hund aufgenommen hier seit 5 Tagen, der war so krank und hat gar keine Haare und ist krank und alles und so. Und aber alle sind da voll dabei, alle unterstützen das. Und das ist meine Überlegung, dass ich sage so, hey, ich lasse den lukrativen Job hinter mir, um mich auf dieses Wagnis dieser Arbeit rund um Tierrettung einzulassen mehr, damit ich verantwortlich als Familie, gemeinschaftlich, Sundance Family, ist nicht der Chris, sondern wir sind die Sundance Family und so soll es auch in der Zukunft. Und ich will gerne verantwortlich mich verhalten, dass wir als Familie, dass der Raum zumindest bleibt, dass die Kinder hier bleiben können. Ob das passiert oder nicht, das weiß ich nicht und da habe ich auch keinen Druck und keine Agenda, das ist ja ihre Entscheidung. Aber ich will den Raum so offen haben, dass sie könnten, wenn sie wollten. Und das ist mein Grund, no more Business Coaching, sondern wir machen, das andere kriegt mehr Raum und dann können wir gucken, wie kann der Benni da rein, wie können die Kinder da mithelfen, wie können wir zusammen als Familie das nach vorne bringen. Und das fühlt sich so gut an, das fühlt sich so schön an, mit meinen Kindern gemeinsam zu arbeiten und Leid in der Welt zu verringern und so, das ist so geil. Das ist der Grund und das fühlt sich nur richtig, also auf der finanziellen Ebene noch nicht wirklich, das wird kommen, da bin ich auch, das weiß ich, ich mache das so lange, machen wir das Richtige gegen Logik und gegen und so. Ich weiß, auch wenn ich keine Ahnung habe, weil das ist ja, wir geben ja nur Geld aus. Wir haben ja Tierarzt und Fahrer und das kostet ja alles, diese vielen Tiere zu versorgen. Es kommt ja nichts rein. Es ist ja nichts, wo ich irgendwie Coaching verkaufe. Es ist nur Ausgaben. Und alles, was Einnahmen war, stelle ich jetzt ab. Also es ist irgendwie auch so ein bisschen crazy eigentlich, wenn man das so sich bedenkt. Aber ich weiß und fühle und bin in Überzeugung, dass das Richtige ist zu tun. Und wie genau, das weiß ich noch nicht. Aber ich weiß, dass ich es outfingern werde. Wir werden es rausfinden. Und das ist unsere Grundlebenshaltung schon immer gewesen. Wir machen das, was sich richtig anfühlt. Und das mag erstmal unlogisch scheinen und komisch für viele sein. Aber hier, Bauch, schreit, ja, let's do this. Und dann folge ich immer dem, was mein Bauch sagt. Und ich glaube, das ist mit ein Hauptgrund, warum wir da sind, wo wir sind als Familie. Dass wir einfach aus dem Bauch heraus das tun, was richtig ist und den Kopf komplett ignorieren.
Ja, auch wenn es sich manchmal nicht direkt gut anfühlt, aber es fühlt sich richtig an.
Ja, genau.
Und das hat auch viel mit Selbstvertrauen zu tun, oder? Dieses Gefühl, du hast es beschrieben, egal was kommt, wir werden auch dafür wieder eine Lösung finden. Das ist halt strong, das ist very strong, ja. Geil, Mann.
Ja, und wenn du das aber nur fest genug glaubst, dann ist es halt auch so. Es ist ja so, the thoughts create reality. Wenn du glaubst, ich finde eine Lösung, egal was da ist, dann guck mal, was passiert. Und das ist was ich halt auch schon, das Gute ist bei uns, zuerst muss man ja mal solche Sachen installieren, ohne dass du Beweise dafür hast. Aber uns ist halt so, dass ich das halt auch schon x-mal erlebt habe in unserem Leben. Also ich kann da auf Erfahrung zurückgreifen, die mir diesen Glaubenssatz beweisen. Und da wird es natürlich immer besonders angenehm, wenn das also wenn es angenehme Glaubenssätze sind. Und das ist einer davon. Aber das ist natürlich nicht so. Man muss immer erst mal was glauben, ohne Beweise zu sehen. Und das ist eine Herausforderung. Aber auch das kann man lernen. Und auch das tun wir die ganze Zeit. Die ganze Zeit machen wir den Glauben, stelle ich mir immer Sachen vor, wo alle denken, das ist ja Wahnsinn und so. Aber wenn man da dran festhält und das immer wieder kleine Schrittchen festhalten an der Vision und immer ein bisschen, nur so ein bisschen, da wo es gerade so weitergeht. Wieder ein Stopp, okay, wartet mal wieder ein bisschen weiter. Man muss nicht pushen, man muss nicht hart sein. Das geht einfach und im Fluss. Aber wenn man diese Politik beibehält, boy, the sky is the limit.
Geil.
Ja, geil.
Vielen Dank, dass du hier warst, Chris, Mann. Es hat richtig Spaß gemacht.
Hey. Ja, es war schön, Micha. Vielen Dank dir, dass ich da sein durfte. War schön mit dir und ich freue mich. Und ich wünsche mir für alle Leute, die zugehört haben heute, hey, traut euch. Wenn wir das mit 6 Kindern schaffen, wir waren auf Sozialhilfe, ich habe das noch gar nicht gesagt, wir waren Sozialhilfeempfänger mit vielen Kindern in Deutschland, ja. Erzähl mir nicht, dass du kein Geld hast. Erzähl mir nicht, dass du keine Unterstützung hast. Erzähl mir nicht, dass du dich nicht traust. Oder erzähl mir das, aber dann erzähl mir nicht, dass du von irgendwas anderem träumst. Also entweder hast du einen Traum, dann go for it, for the love, no matter if you have kids, if you have Schulden, spielt alles keine Rolle. Wenn du einen Traum hast, geh dafür. Und ich hoffe, dass dieses Interview heute in unser Leben immer dafür gerne hergenommen werden kann, um dir selber klar zu machen, wo du bisher Nein gesagt hast zu einem Upgrade, der allerhöchste Zeit ist. Ja, und wo du bisher Nein gesagt hast aus Gründen, die, wenn du uns anguckst und unsere Familie anguckst, eigentlich dir weggenommen sind. Bisschen unangenehm, aber wahr und befreiend. Und mit dem würde ich gerne enden. Leute, das Leben ist kurz. Mach was draus. Folge deinen Träumen, deinen Kindern zuliebe. Ja. Und let's do it. Alright, das war's. Over and out.
Word. Alright, da sind wir wieder. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen wie mir. Und wenn du mir zu dieser Folge nochmal persönliches Feedback geben möchtest, dann kannst du uns auch gerne erreichen auf unseren verschiedenen Plattformen, die du auch in den Shownotes findest. Zum Schluss möchte ich dir noch einen Reminder geben, denn was Chris hier beschreibt, ist natürlich nicht einfach mal so von heute nach morgen passiert, sondern da sind sehr viele Levels durchgespielt worden. Und das erste Level startet immer mit dir und den Lügen, die du dir heute immer noch erzählst und dich deswegen auch in deinem alten Leben halten. Und genau deswegen haben wir einen Workshop gemacht, der diese Lügen basteln soll. Und wenn du selbst auch das Gefühl hast, ich möchte freier sein, ich möchte mein Leben selbst bestimmen können, ich möchte mit den richtigen Menschen in die gleiche Richtung gucken und im besten Fall auch einen Job machen, der mich wirklich erfüllt, dann check unbedingt den Link in den Shownotes ab. Ich werde ihn hier auch nochmal repetieren. Und zwar ist es chainislife.com/training. Ich wiederhole, chainislife.com/training. Wenn du diesen Link aufrufst, dann ist das Einzige, was ich von dir noch brauche, eine Adresse, wo ich dir den Workshop hinschicken kann. Und dann brauchst du 45 Minuten Zeit, Aufmerksamkeit und 100%igen Fokus, vielleicht noch was zu schreiben. Und dann arbeiten wir zusammen mal so ein bisschen diese Lügen durch, sodass du dich auch aus deinen Ketten befreien kannst. Schau es dir an und wir hören uns hier spätestens nächste Woche wieder. Bis dahin, hau rein, dein Mischa. Peace.